Neues Jahr, neues Glück. Herzlich willkommen bei Folge 23 von Games & Max im Jahr 2013.
23, das ist eine ziemlich gefährliche Zahl. Und wir haben immer noch kein Intro.
Haben wir nicht das letzte Mal gesagt, wir machen keinen Gag mehr über Zahlen von unseren Folgen?
23 liegt zu sehr auf der Hand. Gut. Sorry. Oh, mir ist warm.
Ja, da kann ich ja nichts für. Es wird auch eine heiße Folge mit brandheißen Spielen.
Was denn? Nee, ich spiele nur eins und das ist großartig.
Ja, aber damit legen wir jetzt nicht los.
Sondern?
Ich habe beschlossen, dass ich anfange.
Ja.
Ja. Es geht auch recht schnell, weil ich sie nicht komplett rekapitulieren möchte, meine Spielerlebnisse. Aber ich habe zwei Spiele durchgespielt.
Ja.
Und zwar...
Jetzt bin ich gespannt.
Das, was ich mir zuletzt gekauft habe, nämlich The Witcher 2.
Das ist so krass, das habe ich gesehen letztens, dass du das spielst. Irgendwie, was ist denn da los?
Das Spiel ist gut.
Ja, irgendwie, ich glaube, das hatte ich ja schon mal drüber geredet. Das irgendwie.
Du hast schon mal drüber geredet. Ich kann jetzt auch deinen Monolog von damals über laute Katapultgeräusche, während Musik läuft und ein Dialog geführt wird, der ganz leise ist, absolut nachvollziehen.
Ist so, ne? Ich kann mich nicht erinnern, was ich gesagt habe.
Kann man sehr schnell fixen, indem man einfach die Lautstärke für Musik und entsprechende Soundkulisse etwas runterdreht und die Dialoge auf voll lässt, dann hat man das Problem nicht mehr so sehr.
Ja, aber dann höre ich ja gar keine Musik mehr.
Doch, die Musik hört man immer noch laut genug.
Echt? Ja, was stellen Sie denn das dann nicht standardmäßig?
Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, da ist irgendwas beim Mission schiefgelaufen oder so.
Lol.
Jedenfalls The Witcher 2, großartiges Rollenspiel. Das Ding ist nur jetzt auch schon ein bisschen älter. Auf dem PC kam es raus vor 1,5 Jahren oder so, glaube ich. Und auf der Konsole ist es auch schon ein halbes Jahr alt. Im April, glaube ich, kam es da. Das
ist eine Weile alt, ja.
Ich habe es auf der Konsole jetzt gespielt, auf der 360. Und das Ding ist wirklich ein schönes, erwachsenes Rollenspiel. Ich bin nicht durchgegangen und habe mir jede Nebenquest angeguckt. Dazu habe ich einfach, ich habe es in der letzten Folge erzählt, irgendwie viel zu viele Titel, die ich jetzt momentan rumliegen habe, die auch gezockt werden wollen. Aber The Witcher 2 war es wert, die Hauptstory durchzuspielen. Und die ist großartig erzählt.
Okay. Und wie sind die Kämpfe?
Mir haben sie Spaß gemacht. Jetzt muss ich nur dazu sagen, das Tutorial von dem Spiel ist so, dass du relativ schnell ins kalte Wasser geworfen wirst.
Ja.
Bekommst alle möglichen Buttons erklärt.
So kann man es auch ausdrücken.
Und hast von Anfang an irgendwie alle Fähigkeiten, die du auch später im Spiel hast. Du bekommst also nichts dazu. Im ganzen Spiel nicht.
Okay.
Und das ist was, was es nicht ganz einfach macht.
Das okay,
heißt, am Ende des Tutorials steht dann, naja, hau einfach so viele Gegner wie möglich um. Mit deinen Fähigkeiten, die sie dir vorher mal so eben schnell erklärt haben. Mit auch noch relativ viel Text.
Na, daran kann ich mich auch noch erinnern.
Und daran, was du halt umgehauen hast, wirst du dann eingestuft in eine Schwierigkeitsstufe. Nur habe ich mich dabei nicht so geschickt angestellt und habe dementsprechend nur easy, das Einfachste bekommen. Dachte mir aber, ist mir eh scheißegal, weil ich will nur die Story spielen. Also passt schon. Und da war es aber ein bisschen zu einfach, muss ich sagen.
Aber okay, hast du dann die Kämpfe so gespielt, wie man sie spielen soll vom Spiel aus? Oder hast du so gespielt wie ich das bisschen, was ich gespielt habe? Nämlich einfach Diablo in Third Person.
Ja, du kommst mit Button-Mashing durch im Normalfall. Es gibt manche Gegner, die sind ein bisschen schwieriger, da macht dein Schwert nicht so wahnsinnig viel Schaden. Also das heißt, da habe ich nicht nur die ganze Zeit auf den Schwertknopf gehämmert, sondern habe dann auch mal von den Signs was gecastet, die er kann. Und die machen auch Spaß. Also das ist ganz cool, die zu benutzen, da irgendwie jemanden zurückwerfen oder Flammen, also Feuerball und solche Geschichten.
Ich glaube, bis ich gespielt hatte, hatte ich nur so 2-3 Stück oder so.
Du hast von Anfang an alle, das war das, was ich gerade eben
dachte.
Ja.
Ja, schon, aber ich dachte, okay.
Nee, du hast von Anfang an alle.
Habe ich vielleicht im Menü nicht
gefunden. Also 6 Stück sind das, für die, die das Spiel nicht kennen.
Im kaputten Menü habe ich die dann wahrscheinlich nicht gefunden.
So 6 verschiedene Spells, die du aufrufen kannst. Und die kannst du natürlich dann weiter leveln. Das ist so ein Talentbaum. Damit verbessern die sich. Du kriegst dann nochmal so Spezialeffekte damit drauf. Aber letztendlich, auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe behaupte ich, kannst du das Spiel mit einer einzigen Taste im Kampf gewinnen.
Okay.
Ausweichen macht vielleicht Sinn. Okay, aber ich habe so gut wie nie pariert. Nur weil ich wusste, dass es geht und man so irgendwie Parade und Riposte machen kann. Aber das habe ich dann auch nicht benutzt, weil es war einfach nicht notwendig. Das heißt, wer ein bisschen Wert drauf legt, dass die Kämpfe auch ein klein bisschen anspruchsvoll sind, der sollte vielleicht nicht auf easy spielen. Über die höheren Schwierigkeitsstufen kann ich nichts sagen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Spiel super viel Spaß macht.
Und wie lange hast du gespielt?
Ich habe es, glaube ich, an 3 Tagen gespielt. Ich schätze, so 15 bis 20 Stunden irgendwie hat es gedauert, die komplette Kampagne durchzuspielen.
Nicht schlecht.
Dialoge sind halt cool.
Oh,
sind
auch einmal so in meinem Leben möchte ich auch ein Spiel so schnell durchspielen können.
Ja, es ist bei mir halt immer die Überlegung, ich möchte halt auch andere Spiele mir noch angucken. Und das Spiel ist super und es gibt natürlich mal Spiele, die sind so großartig, dass ich da alles erleben will.
Mass Effect?
Das ist Mass Effect für mich. Das war's dann aber auch schon fast. bei dem Spiel war es so, dass es super ist, überhaupt keine Frage. Bestes Rollenspiel, was ich seit langem gespielt habe, jetzt mal abgesehen von Mass Effect als Sci-Fi-Ding, aber so klassisches Mittelalter-Rollenspiel ist das echt super. Aber es war jetzt halt so, dass ich einfach ja zu viele Titel rumliegen habe, die ich mir auch noch angucken will, und da hatte ich jetzt nicht so den Nerv, mich da tief rein zu wurschteln.
Vielleicht muss ich auch nochmal spielen. Wurde mir ja empfohlen. Also es nochmal zu probieren.
Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ist auch witzig vom Humor her. Es ist einfach ein bisschen derber, ist ein bisschen erwachsener. Natürlich hast du auch manchmal so die eine oder andere koitale Szene mit dem weiblichen Volk. Ja. Und das insgesamt ist es einfach ja nicht so Elfchen und Prinzessinchen und so.
Stimmig.
Sondern ja, erwachsenstimmig, würde ich sagen. Also es gibt in dem Spiel, und das meine ich jetzt nicht, dass ich das in der realen Welt, dass mich freut, dass es das gibt, aber es gibt Rassisten zum Beispiel in The Witcher. Es gibt also, okay, die verarbeiten auch politische Themen da drin, dass halt die Elfen, Zwerge und so weiter in Städtchen eben gehasst werden, weil sie halt anders sind. Und das machen die auf eine recht clevere Art und Weise, bauen sie das in die Story ein, und man setzt sich auch dafür ein, dass das eben nicht mehr so ist.
Okay.
Und das ist halt schon ganz cool. Das ist so eine Thematik, die findest du jetzt in so einem Pille-Palle-Rollenspiel eigentlich nicht.
Oh, sowas haben sie bestimmt auch in Skyrim drin gehabt, oder?
Skyrim könnte sein, das würde ich auch als ein eher erwachsenes Spiel einstufen. Skyrim hatte halt bei mir wieder den Nachteil, dass es dieses Open-World-Ding ist, und Witcher 2 ist halt kein Open-World. Du kannst zwar schon das ein oder andere bisschen freier begehen, als es in manch anderen Spielen kannst, aber es ist nicht vergleichbar mit einem Skyrim. Wer also Bock hat auf irgendein so riesen Open-World, sollte es vielleicht nicht
spielen. Und ich glaube, der Fakt, dass es schon kein Open-World-Spiel ist, wahrscheinlich eliminiert schon das Problem, aber für mich, mein Problem, ohne Scheiß, mein riesen allergrößtes Problem an Skyrim, ist das limitierte Inventar. Ich hab voll, ich stehe manchmal da und denk mir, jetzt legst du die DVD ein und spielst es, und denk ich mir, ah nee, da lade ich wieder, und dann komme ich in den Dungeon rein, und dann ist mein Inventar voll, und dann muss ich wieder coole Gegenstände liegen lassen, damit ich die noch cooleren Gegenstände mitnehmen kann. Ich bin so ein Sammeltyp.
Das Problem hättest du bei Witcher dann, aber auch. Funktioniert nämlich ja genauso.
Echt? Die haben auch ein Inventar?
Witcher hat auch 300 Kilo oder was auch immer. Kannst du mitschleifen.
Warum machen die sowas? 300
Kilo wahrscheinlich nicht. Du kriegst durch bestimmte Talente, die du verteilst, mal mehr dazu.
Naja gut, ist ja immer so, ja.
Und durch Gegenstände kannst du auch noch mal ein bisschen was dazu bekommen. Ich hatte jetzt nicht das Riesenproblem. Ich bin in dem Spiel zweimal, habe ich eine Meldung gekriegt, dass ich jetzt zu viel Gewicht mit mir rumschleppe. Da war ich aber auch schon ewig unterwegs, nicht nur in einem Dungeon oder in einem Gebiet,
aber genau,
sondern in vielen.
Weil ich bin ja so der Typ, ich brauche länger für alle Spiele, weil ich mir alles angucke. Also finde ich auch coole Sachen. Ja? Und mein Problem in jedem Elder Scrolls Spiel ist wirklich, ich gehe in einen Dungeon rein und ich weiß, ich muss danach in die Stadt und alles verkloppen. Und wenn da Nacht ist und die Läden haben nicht offen, verliere ich den Spaß am Spiel.
Das ist aber nicht so.
Weil für mich ist das wirklich so ein Ding, okay, ich krieg jetzt hier ein Quest, alles klar, da gehe ich da hin, klopp irgendwen auf den Kopf und komm zurück mit einem Sack voll Gold oder Sack voll irgendeinen Scheiß. Und ich muss erstmal eine Viertelstunde durch mein Inventar forsten, ja. Und da verliere ich den Spaß, den ich in der Mission aufgebaut habe. Ich kämpfe mich quasi von Mission zu Mission, und eigentlich wird's immer beschissener.
Also mir ist es nicht negativ aufgefallen.
Nee, ich glaube, das ist auch nur mein Problem, glaube ich.
Ich finde es nicht so schlimm wie in Skyrim. Das fand ich
Gothic so cool. Da hast du einfach ein Auto, einen Anhänger, einen Truck und eine Kippe. Alles hinten rein. Super.
In Skyrim hatte ich das Problem auch mehr, weil ich den Eindruck hatte, du hast ständig das Inventarlimit erreicht. Bei The Witcher ist es besser gemacht. Du erreichst nicht ständig.
Ja, ist halt auch nicht
ist relativ nachvollziehbar, was du mitnehmen kannst und was nicht. Das finde ich nämlich einen ganz interessanten Punkt. Du kannst bei The Witcher durch die Stadt laufen und du findest in so Handwerksvierteln überall Kisten, und auf den Kisten liegt immer Stoff, Eisenerz oder ähnliches Zeugs rum. Das findest du in rauen Mengen.
Ja.
Ich habe in dem ganzen Spiel zweimal Sachen mehr craften lassen, für das ich Materialien brauchte, die da so zum Beispiel rumliegen oder irgendwas, was du findest. Das war, würde ich sagen, vielleicht nicht mal 1% von dem, was ich im ganzen Spiel gefunden habe. Oder mitgenommen habe. Okay. Sogar. Finden hätte ich noch mehr können. Das heißt, ich habe fast nie was mit Crafting gemacht, auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe, und ich behaupte sogar auf der normalen, dann kannst du das problemlos auch ohne das durchspielen. Und damit ist es auch nicht so wichtig, weil du weißt irgendwann, was in der Stadt irgendwo rumliegt. Das ist nichts Sinnvolles. Das kannst du da lassen. Und du hast so Waffenstände, hast du später. Du gehst, egal in welches Gebäude du reingehst, hast du immer irgendwelche Waffenstände, wo du irgendwelche Hammer, Schwerter, sonst was mitnehmen kannst. Das kannst du natürlich mitnehmen. Das wiegt scheiß viel. Du kannst dann verkaufen, das bringt ja kaum was, weil es halt Billigzeug ist. Und du kannst dich darauf verlassen, dass du nichts verpasst, wenn du das Zeug nicht mitnimmst.
Ja, außer das halt stimmt.
Geld, ein bisschen, aber auch nicht wahnsinnig viel. Das heißt also, du musst dich einfach nur so ein bisschen disziplinieren, dass du das jetzt nicht alles mitschleppst. Wenn du einen Gegner umhaust, also einen richtig schweren Gegner, dann solltest du gucken, was der fallen lässt.
Ja.
Bei allen anderen bin ich am Ende dazu übergegangen, einfach durchzulaufen, weil die nie was Gescheites fallen lassen. Das ist grundsätzlich so. Du kannst dich in dem Spiel drauf verlassen, dass es nur an richtig wichtigen Hotspots auch geile Sachen gibt, geilen Loot. Der Rest ist halt so Füllmaterial und alles, was du beim Händler kaufen kannst, ist besser.
Es kommt auch drauf an, was so die goldlichen Werte sind. Also zumindest, wenn ich mich recht erinnere, hatte in The Elder Scrolls Spielen, zumindest am Anfang, wo man noch nicht steinreich war, machte es durchaus Sinn, so ein leicht besseres Schwert irgendwie immer mitzunehmen. Und nach einem Dungeon hast du irgendwie dann von den besseren Schwertern irgendwie so 10 Stück.
Ja,
was so irgendwie 100 Kilo von deinen.
Ja, die brauchst du nicht mitnehmen.
Ja, warum nicht?
Aber du hast am Anfang nicht. Ist.
Ja, in den Spielen tendiere ich aber irgendwie dazu, deswegen dem Geld mitzunehmen, dass ich dann später verkaufen kann. Also die Gegenstände verkaufen für Gold. Nicht, weil das besser ist als das, was ich selber habe. Das ist ganz komisch.
Ich hatte tatsächlich einmal in dem Spiel nicht genug Geld, um Prostituierte zu bestechen.
Das kenne ich ganz
schön. dass sie mich durch einen unterirdischen Tunnel in eine Stadt reinführen. Deswegen musste ich mich durch ein Lager schleichen. Da gab es zwei Möglichkeiten. Okay. Und du hättest so ein Camp mit lauter Prostituierten, da hättest du die Chefin, also die, wie sagt man hier, die
Chef Emanze?
Na, die hier, die so einen Puff besitzt.
Puffbesitzerin.
Puffmutti, ja.
Heißen die so?
Naja, sag ich jetzt mal.
So.
Ja, das sagt man so. Unter uns Luden sagt man das.
Ach so, ja, richtig. Ja. Ich habe so viele davon, das vergisst. Man vergisst es auch einfach.
Ja, ich verstehe. Weißt du? Jedenfalls konntest du die bestechen, die Puffmutti. Und dazu brauchst du Geld. Und du kannst in dem Spiel auswählen, bei solchen Events, wie viel du demjenigen geben willst. Du weißt aber nicht, wie viel genug
ob sie
ist. Zusagen.
Ah ja, okay.
Und ich habe tatsächlich den Maximalbetrag, den ich hatte, noch gegeben und es war trotzdem nicht genug.
Jetzt gesagt, hier, nimm dieses Schwert.
Ja, das
siehst du, hätte ich machen können mit meinen 20 Schwertern im Rucksack.
Ja, hättest du aber auch bei ihr nicht verkaufen können. Also
hättest du gesagt, so ist
was
die Welt.
Mit deinem Gelump. Jedenfalls bin ich dann durch ein Camp geschlichen. Das war.
Wie hieß das Spiel nochmal? Witcher 2, richtig, ja.
So, also ich kann euch wirklich empfehlen, guckt euch das Ding an, das ist echt gut.
Ich glaube, wenn ich meins durchhabe, also das Spiel, was ich gerade spiele, ich will es nicht spoilern, bis wir zu Minute 13 kommen. Ich glaube, dann werde ich es auch nochmal probieren. Nee, du wolltest noch was anderes reden, ist gar nicht Minute 13.
Genau. Hab ich so jetzt viel zu Witcher 2. Habe ich durch. Spiel's, ist auf der Konsole auch die Enhanced Edition. Wer also PC schon gespielt hat, soll es ja geben da draußen. Und auch Konsolenliebhaber ist, der kann sich das ja grundsätzlich auch mal angucken, weil es sind nämlich bei der Enhanced Edition für die 360 alle später erschienenen DLCs mit inklusive. Die habe ich dann wohl jetzt auch mitgespielt.
Genau, und
man kann ein schönes neues Render-Intro bewundern, was super geil ist.
Das sieht sehr schick aus, das stimmt.
Das ist echt sehr cool.
Und generell, die bei CD Projekt machen doch immer so 2.0 Patches, oder? Die dann kostenlos kommen. Das hatten sie auch bei Witcher 1 auch. Da haben sie irgendwie die UI überarbeitet und neue genau. Teile in der Umgebung, also im
so ist
neue
es
Level und sowas.
Witcher 2 hat auf jeden Fall eine komplett andere UI. Klar, für die Konsole macht das eh Sinn, aber die ist auch grundsätzlich überarbeitet.
Im immer noch Dreck.
Version. Ja, ich habe schon bessere gesehen. Es gibt UI-Elemente, bei denen ich bis am Ende verstanden habe, was die eigentlich tun, was die sind.
Ja gut, du hast ja auf Easy gespielt, wahrscheinlich gab's die gar nicht auf Easy. War bloß so ein Placeholder drin.
Es gibt links oben halt so ein Wolfskopf, weil du bist ja der von Wolf symbolisiert so sozusagen.
Witcher,
ja. Und ab und zu hat der mal so geblinkt, aber also nur mal so wupp, so gefühlt nach dem Kampf irgendwie irgendwann mal. Irgendwas hat sich da scheinbar wieder aufgeladen oder so. Ich habe bis zum Ende des Spiels nicht verstanden, was mir das anzeigt. Die restlichen Sachen habe ich schon kapiert, aber das war mir irgendwie unklar. Nun denn.
Vielleicht deine Magie? Hast du nicht sowas irgendwie so...
Falls jemand also mir sagen kann,
ja,
was
das durch.
Sein sollte, würde mich trotzdem interessieren. Links oben in der Ecke dieser Wolfskopf. Alles andere, was ich durchgespielt habe, um mal den Witcher abzuschließen, ist Uncharted 3. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Ich habe letztes Mal die ersten zwei durchgespielt gehabt und habe ja schon erzählt, dass ich beim dritten in der Mitte war. Das ist jetzt schon eine Weile her, wo ich das durchgezockt habe. Super geiles Spiel. Das zweite war besser.
Siehst du?
Punkt.
Ich wusste es. Zweites großartig.
Sie haben allerdings alle muss ich so im Rückblick sagen, völligen super hohen Spielwert gehabt, aber schon Längen. Und persönlich gefühlt, vielleicht auch als das erste, was ich gespielt habe, hat das allererste nicht so viele Längen gehabt wie die anderen beiden. Ich fand, es gibt Momente in dem Zweier und Dreier, die echt so ein bisschen zäh waren.
Also ich finde, du kannst das letzte Drittel immer abschneiden.
Ja, leider.
Das erste Level ist, und dann kommen bis zur Mitte, knapp über die Mitte, kommen 3-4 Level oder Locations irgendwie hintereinander. Da haut sich weg. Und danach kommt dann meistens halt dieses unrealistische Scheißzeugs immer dann am Ende. Ja. Also im ersten Teil waren es Nazi-Zombies.
Genau.
Im zweiten habe ich es vergessen. Sondern im zweiten. Ah, im zweiten war doch, war das, war das im zweiten nicht, wo du gegen diesen osteuropäischen Typen da spielst, der irgendwie im, mitten im Wald so eine Quelle anzapft?
Irgend sowas? Ja, genau, am Ende
hast du dieses
blaue Wabberzeug da irgendwie, was da irgendwie Energie, ach genau, da, die werden, die kriegen dann alle irgendwie so schwarze Augen und sowas.
Ja, oder genau, irgend sowas. Und im dritten Teil war's, Mist, ich hatte's gerade. Was war's? Ja, auf jeden Fall auch irgend so ein Käse. Da bist du dann in dieser Stadt, in dieser verfallenen, kaputten oder zumindest verlassenen, nicht kaputten.
Genau, in so einer Wüste.
Und da sind ja auch irgendwie so komische Waberwesen.
So, genau, am Ende bist du, da hast du so Wächter, ja, die so, in dieser Stadt so ein uraltes
Ding. Das, ich, also Diana Jones Feeling hin und her ist toll, ja, aber nee, das macht dann keinen Spaß mehr für dich. So, das letzte Drittel könnten sie mal
wegmachen. Schon, also dieses extrem unrealistische bei Diana Jones schon nicht so besonders.
Ja, ja, ja.
Und
ja, ja.
Das ist hier auch so ein bisschen, ja. Ich weiß nicht.
Aber trotzdem großartige Spieleserie.
Spiel super. Übrigens meinte ich aber nicht diese unrealistischen Szenen am Ende oder was ist realistisch. Das klingt so dämlich
für Gamer. Ja, auch darüber hinaus Längen.
Ja, ja. Ja, genau. Ich meinte mit Längen teilweise andere Passagen zwischendrin, wo sie echt ein bisschen zieht. Und das am Ende ist halt so, denkst du dir so, boah, ja, Spaß macht's jetzt keinen, aber ich spiel's halt jetzt mal. Ja, ja, ja. Das werden vielleicht andere anders sehen, weil am Ende würde der eine oder andere sagen, da wird's endlich ein Spiel. Vorher wird ja nur gelabert. Für mich ist es irgendwie anders.
Ja, nee, für mich auch, das stimmt.
Für mich hört die Story da meist so ein bisschen auf. Es fühlt sich so ein bisschen an wie, naja, sie hatten nicht mehr so geile Ideen für die Story oder ihnen ist ein bisschen das Budget ausgegangen, um irgendwie was Großes drumherum zu bauen. Also haben sie dann halt von diesen Gegnern da massenweise reingepackt.
Naja, und ich weiß nicht, ob man das irgendwie anders machen kann. Also zumindest ist das bei mir immer so, das ist aber auch bei Mass Effect, habe ich das Gefühl. Und zwar, je länger man schon so Gamer ist, ja, je mehr Spiele man kennt, desto mehr, habe ich das Gefühl, kriegst du ein Gefühl dafür, wann das Spiel Richtung Ende geht. Mhm. Und dann, und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler von den Spielen ist, beziehungsweise ob sie das nicht gut genug ankämpfen, dann stellt sich bei mir immer dieses Gefühl ein, ich spiele schneller. Mhm. Und dieses Gefühl müsste ein Spiel bekämpfen. Und ich hatte tatsächlich noch keins. Selbst das, weiß ich nicht, mein aller Lieblingsspiel konnte das nicht erfolgreich bekämpfen. Irgendwie rushst du am Ende immer.
Weil und wenn man dann merkt, noch, dass es halt gegen Ende zugeht, genau, das kann genau. Ich völlig zustimmen. Das finde ich aber geil. Ich mag das. Dieses Gefühl, jetzt hast du es bald. Was ich dann aber nicht mag, ist, wenn sie es dann nochmal in die Länge ziehen. Da, also wenn okay, ich mir schon stimmt, denke, stimmt, ja. Da kommt jetzt das Ende. Und dann kommen halt, wie jetzt hier bei Uncharted 3 war es echt schlimm. Also da hat's dann nach einer Weile mich wirklich genervt mit
wenn die 20. Wave kommt und denkst, na, die
Gegner, 19. die dann auch, ist auch nicht mehr spannend. Dann kommen halt statt zwei, sind dann plötzlich drei oder vier von den dicken Brocken dabei. Ja. Und dann denkst du dir so, Alter, jetzt, ja, ist in Ordnung. Ihr habt mir jetzt gesagt, was, die Story ist komplett gelöst. Da ist dann jetzt noch eine Tür, die nicht direkt aufgeht, wo ich noch eine Kugel irgendwo erstmal hinbewegen muss. Macht's doch jetzt einfach fertig.
Das stimmt.
Gut ist.
Das stimmt.
Also ich mag schon, wenn's am Ende so ein großes Finale gibt. Das hat mir bei Mass Effect super gefallen. Da wusstest du ganz genau, jetzt geht's zum Ende zu.
Aber auch,
und jetzt
wird's halt. Das was. Stimmt schon, aber auch da bin ich dann zum Schluss, wo du auf diesen, was ist das? Du bist auf der Erde, ne?
Ja. Ja.
Auch da bin ich dann nur noch durch die Straßen gerusht.
Ja, aber das ist ein
Problem des Spiels. Und hab mich auch bloß noch durch die Dialoge schnell durchgeklickt, weil du musst nochmal mit jedem reden, weil du kommst an jedem vorbei, ne? Ja. Wenn ich mich recht erinnere.
Ich wollte mit jedem reden, das war sehr großartig.
Ja, ich auch so ein bisschen, aber manche Charaktere, die ich sowieso nicht mochte, wollte ich aber trotzdem ansprechen, weil man weiß ja nicht, ob man irgendein Skript nicht auslöst. Klickst dich dann schnell durch, ja, okay, alles klar, bist fertig, okay. Dann bin ich schnell gerusht und dann stirbst du und dann ist irgendwie ein Savepoint scheiße gesetzt und denkst so, ah, scheiße, eigentlich hast du ja keine Zeit, weil das Spiel ist ja gleich zu Ende. Also bei mir stellt sich da immer so ein bisschen Stress ein. Das mag ich nicht.
Nun denn, so viel zum Thema durchgespielt. Hast du irgendwas durchgespielt?
Durchgespielt habe ich... Nö, nix. Oder?
Dann darfst du jetzt über das Thema erzählen, wo du schon die ganze Zeit erzählen willst.
Mein Lieblingsspiel. Assassin's Creed 3. Das ist wunderschön. Ich habe jetzt auch eine kleine Träne im Knopfloch.
Hast du auch noch irgendwas Substanzielles dazu zu sagen?
Es ist großartig. Nein, also weiß ja jeder, ist schon ein Stückchen alt. Und was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, viele haben, also es hat ja sehr hohe Bewertungen bekommen trotzdem, glaube ich, so im Durchschnitt. Immer noch, oder? Ja. Und auf jeden Fall haben die meisten gesagt...
Hätte ich jetzt nicht genickt, hättest du gesagt, nee, oder?
Nee, mir ist irgendwie so, als hätte das immer noch relativ gute Bewertungen so im Durchschnitt bekommen. Aber trotzdem hört man auch extrem negative Dinge drüber. Also irgendwie das Schlimmste oder das Schlechteste, Assassin's Creed. Und der Kampf sei extrem anders und langweiliger und schlechter geworden, weil viel zu einfach. Und das einzig massiv Negative, was mir aufgefallen ist, von den Assassin's Creed typischen Nachteilen, wie die Steuerung ist einigermaßen ungenau beim Springen und so gerade in so kleinen Ecken kommt die Kamera ein bisschen durcheinander. Ansonsten, das einzig Negative ist, das Spiel ist total verbuggt. Und ich hab's so spät jetzt angefangen, dass eigentlich dieser riesengroße, von Ubisoft angekündigte Patch schon raus war. Und trotzdem habe ich noch sehr viele Bugs, aber auch ein, zwei, die ich bei Google nachgeschaut habe, die eigentlich durch den Fix hätten gelöst werden sollen. Zum Beispiel kannst so Forts, die überall rumstehen, kannst du einnehmen. Es sind da natürlich extrem viele Soldaten drin, also es ist also ein recht großes Unterfangen. Und es ist halt extrem beschissen. Du musst immer zwei Missionen da drin erfüllen, um das Fort zu befreien. Die erste Mission ist, kannst du in welcher Reihenfolge auch immer machen, das Pulverlager irgendwie zerstören. Und die zweite Mission ist, den Kommandanten zu töten. Wenn das passiert ist, kannst du einfach an die Flagge gehen und dann kommt eine kleine Animation und er hisst halt die amerikanische Flagge. Also mit den 13 Sternen da oder was das da ist. Und das Fiese ist, ich hatte einen vorangegriffen, das schien mir irgendwie das Größte zu sein im Nachhinein. Irgendwie 50 Soldaten und weiß ich nicht was, auf umständliche Art und Weise getötet, hin und her gesprungen, dass ich wieder mein Health aufbauen kann. Nur um festzustellen, dass der Marker, auf den an der Stelle, an der eigentlich der Kommandant steht, er niemand ist. Im Internet nachgeschaut, ja, ist ein Bug.
Den gab's also gar nicht.
Den gibt's schon und genau, ich konnte ihn nicht killen. Sag ich habe irgendwie eine halbe Stunde extrem schwere, viele Kämpfe gehabt. Es spielt ja jetzt in den 13 Kolonien in Amerika, das heißt, die haben Musketen und sowas, obwohl gab es in den alten Assassin's Creed dann auch schon, aber es gibt jetzt diese neue Mechanik, dass du dich, das Spiel geht kurz in so eine Art Slow-Mo und gibt dir eine Mikrosekunde Zeit, wenn du nah an einem Gegner stehst, kannst du dich hinter dem verstecken, dann erschießen sie den stattdessen, wenn die auf dich zielen zum Beispiel. Und das ist manchmal ganz tricky, weil die Kamera manchmal nicht drauf snappt, das heißt, du siehst das nicht, dass es passiert. Das ist manchmal recht tricky und wenn da irgendwie 3, 4 Leute auf dich schießen, du bist relativ nah dran, dann treffen die dich 100%ig, dann bist du ganz schnell tot. Auf jeden Fall so einen riesengroßen Kampf gehabt, nur um festzustellen, ja, jetzt stehe ich hier, um mich drum herum eine Blutlache und der Kommandant ist markiert, ist aber nicht da. Und das Geile ist, bei irgendeiner Gaming-Seite stand, ja, nee, Laden hilft nicht, mal schnell in irgendeine Stadt springen und wieder zurück hilft auch nicht. Also schon da hättest du das Ganze vor nochmal neu angreifen müssen, aber auch dann wäre das Skript, das den Typen platziert, nicht neu gelaufen. Nee, man muss irgendwie das Spiel beenden und nochmal neu starten und dann nochmal alles neu machen. Dann hatte ich an dem Abend keine Lust mehr.
Es gibt aber immer nur diese zwei fixen Missionen oder hättest du noch eine alternative Mission?
Nee, also in diesen Forts, die sind ja relativ lokal, relativ klein und dann innerhalb dieses Forts musst du halt diese zwei Dinge machen. Beziehungsweise, was ich vorhin meinte, die Reihenfolge ist nur theoretisch egal, weil das Dämliche ist. Und das sind halt solche Kleinigkeiten, wo auch die, ich nenne die jetzt mal Bug, aber die sind einfach nicht gut designt. Das Pulverlager, ja, als Beispiel, kannst du nur in die Luft sprengen, wenn du unerkannt bist. Ist natürlich blöd, wenn das Fort voller Leute ist. Also musst du erst alle töten. Und die spawnen auch ganz komisch irgendwie. Ich habe noch nicht so richtig erfahren, wo die Leute alle herkommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die spawnen einfach, sobald du den Rücken denen zuwendest. Und spawnen hinter dir wieder 3 Leute. Also es hört dann irgendwann auf, aber es ist ganz komisch. Du guckst auf die Karte und da sind 5 Punkte und du weißt schon, okay, manchmal ist ein Punkt, sind 3, 4 Leute, aber selbst dann machen aus 4 Punkten kommen keine 50 Leute zusammen. Also es ist manchmal ganz merkwürdig. Und das Spiel ist voll solcher Bugs. Überall. Also teilweise richtig, richtig nervig. Und das gab's früher nie. Aber darüber hinaus ist dann das Spiel
wohl
eigentlich...
bei Ubisoft die QA irgendwie abgebockt.
Ja, oder ja. Einfach zu wenig Zeit. Weiß nicht, wann ist es rausgekommen? War es noch vor Dezember? Oder vor Weihnachten? Vielleicht wollten sie dieses Tor treffen, keine Ahnung. Aber davon abgesehen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sagen kann, dass es ein schlechter Assassin's Creed ist. Okay, mit den Bugs, wie ich es jetzt erklärt habe, könnte man jetzt natürlich schon denken, Alter, kann man das überhaupt spielen? Kann man schon. Und alleine das Setting, was ja selbst dich jetzt interessiert hat, ja, das Rumreiten im Frontier, wie heißt es auf Deutsch? Freiland, Vorderland, wie sagt man eigentlich Frontier?
Frontier heißt Grenze.
Grenzland, genau. Das ist super gemacht und es ist riesengroß, mit kleinen Städtchen und sowas drin. Wie alte Assassin's Creed Teile, nur noch toller.
Ich meine, ich muss dich auch erinnern, dass das ja meine Version ist, die du spielst. Ich hab's ja gekauft.
Ja, stimmt, dann das macht's natürlich noch toller.
Ich hab's nicht gekauft.
Ja, richtig. Und
Kom ist.
Richtig. Und
nur für unsere Hörer legal, nicht das jetzt eigentlich.
Yeah. Stimmt, das muss man ja immer erwähnen. Ach so, und ganz toll, diese Schiffsmissionen. Die sind großartig. Man könnte ganzes Spiel aus diesen Schiffsmissionen machen.
Die am Anfang meinst du?
Am Anfang?
Am Anfang bist du doch auf dem Schiff
und Nee, später spielst du direkt, steuerst du das Schiff und es ist super gemacht. Einfache Steuerung und trotzdem logischerweise aufgrund der Trägheit dieser Segelschiffe kommt ein Gameplay auf, das ich total super finde. Und ich glaube, ich würde ein kleines Arcade-Spiel nur mit dieser Spielmechanik würde ich total super gerne spielen. Es macht echt Spaß. Du hast wieder dein Homestead, also so eine Art Land mit einer Villa in der Mitte und du kannst im ganzen Spiel Leute finden. Wenn du denen irgendwie hilfst, dann siedeln die sich auf deinem Land an und das ist, ich muss dazu sagen, ich habe das letzte Assassin's Creed nicht gekauft oder nicht gespielt. Wie hieß denn das? Revelations, glaube ich. Ansonsten habe ich alle gespielt. Von daher weiß ich nicht, was sich da getan hat. Aber von früher kannte man ja, man hat so eine kleine Villa irgendwo in Italien gehabt, die man aufbauen konnte und konnte dort Häuser upgraden, hat da Miete bekommen, wurde steinreich. Jetzt ist das nicht mehr so. Die Leute siedeln sich bei dir an und du kannst von denen dann, also es sind sowas wie Holzfäller oder Minenleute oder sonst was, und kannst du was abkaufen und kannst das dann mit Wagenladungen an andere mal entdeckte Händler schicken und kannst damit Geld machen. Ich weiß nicht, warum das alles so umständlich ist, weil erklärt wird das Spiel nicht gut. Also du kannst manchmal am Anfang des Spiels Dinge machen, die dir am Anfang nicht erklärt werden. Und später werden sie dir erklärt, da hast du es aber schon lange alles freigeschalten. Also es ist echt ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten ein sehr schönes Assassin's Creed. Und die Kämpfe sind wie vorher auch. Ich irgendwie weiß nicht, was die Leute sagen. Ich habe viel Spaß dran. Also ich finde das immer recht unterhaltsam. Du wartest, bis so ein kleines Icon kommt. Dann machst du Counter. Dann Angriff. Kommt coole Animation. Und es stirbt jemand. Ist toll.
Ja.
Das ist meine Zusammenfassung. Ich habe mir nicht ein einziges Wort aufgeschrieben, was... so experience-mäßig.
Ich werde mir, wenn's
ich rede ja total aus dem Hut
durch hast, dann auch natürlich angucken. Dafür habe ich mir's gekauft. Ich hatte es ja schon ein bisschen gezockt gehabt, bevor ich es gegeben habe. Also müssen wir den Anfang so.
Aber du spielst so die ersten 6 Stunden. Ich glaube, weiter warst du noch nicht. Die ersten 6.
Ich habe nur 1,5 Stunden oder 1 Stunde gespielt.
Ah, okay. Also die ersten 6-7 Stunden würde ich schätzen. Spielst du nicht den indianisch oder indianischen Hauptcharakter, spielst Connor. Du einen anderen. Genau, Connor heißt er, genau. Und den spielst du nicht am Anfang.
Ja.
Du spielst verdammt lange einen Briten.
Ja, so mehr will ich jetzt... General.
Nee, General ist er nicht, aber ich will jetzt storytechnisch nicht verraten, wer es ist. Das erfährst du dann. Aber irgendwie das ist irgendwie so eine Art Tutorial. Verdammt langes Tutorial, aber wie gesagt, dir wird manches nicht erklärt. Du kannst zum Beispiel schon innerhalb dieser ersten 6-7 Stunden kannst du so ein schnell, wie heißt das, Bewegungssystem, fuck, mir fällt das deutsche Wort
nicht.
Schnellreisesystem, genau, innerhalb der Städte benutzen. Und du musst die aber erst, die einzelnen Stationen, um sie dann immer zu benutzen, musst du sie einmalig entdecken. Mhm. Ja, das wird dir aber leider nicht erklärt. Du kommst in irgendwie so ein Kellersystem rein, hast keine Karte, musst erst alles entdecken und stehst da, kannst Lampen an der Wand anmachen und denkst so, was mache ich hier? Ist das nochmal wie die Stadt oben, nochmal unten mit Läden und Leuten oder so? Und dann läufst du langsam rum und merkst, dass du irgendwie kleine Rätsel machen musst, wenn du erstmal dann die Ausgänge gefunden hast. Das ist ein extrem großes Labyrinth. Aber es erklärt dir die ganze Zeit niemand was. So, du spielst dann halt das Tutorial weiter, hörst dann irgendwann auf, weil gibt's da irgendwie nichts mehr, spielst die Mission weiter und am Ende dieses Tutorials wirst du langsam dem neuen Charakter, diesen Connor, eingeführt. Also, du spielst ihn erst als Kind. Ist ganz cool gemacht. Du musst dann in der Wildnis um so ein Indianerdorf spielst du Verstecken. Das ist ganz cool gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schick. Und irgendwann später bist du erwachsen, kommst wieder nach Boston. Und dann wiederum nochmal 2 Stunden später wird dir erklärt, wie das Schnellreisesystem funktioniert. Und dann wird das freigeschalten und auf einmal siehst du oben links so einen Marker, 9 von 10 freigeschaltet, obwohl es dir gerade erst erklärt wird, wie es funktioniert.
Okay.
Also und davon ist das Spiel voll und so auch so wieder Assassin's Creed typisch. Du bist mitten in einem Kampf und gleichzeitig steht oben rechts, stehen 5 Sätze, wie du es benutzen sollst. Aber du kannst sie nicht lesen, weil du bist gerade ein bisschen busy. Und so wird dir alles im Spiel erklärt. Das heißt, du kriegst es nicht mit und dann fragst du dich 5 Minuten lang und musst eigentlich ausprobieren, wie es funktioniert. Also gerade so Counter-Attack und sowas, wenn du das nicht kennst. Ja.
Das ist übrigens, weil du es gerade angesprochen
hast. Trotzdem sehr, sehr
schön. Bei The Witcher 2 habe ich ein bisschen vermisst. Schnellreisesystem. Du hast bei The Witcher 2 keine Möglichkeit, schnell von einem Punkt zum anderen zu reisen. Und jedes Mal, nahezu jedes Mal, nicht immer, es gibt immer Ausnahmen, musst du an den Punkt, an den du gelaufen bist, musst du umdrehen und den kompletten Weg wieder zurücklaufen, wenn du fertig bist.
Ist das viel und weit?
Ja. Also gefühlt. Es gibt ein paar Sachen, die waren ganz krass, wo ich mir dachte, boah, wenn sie mich da jetzt zurücklaufen lassen, dann flippe ich aus und mach die Konsole aus. Aber da wurdest du dann halt zurück teleportiert, okay, mit jemand, der mit dir dabei war oder so und warst dann schnell wieder an einem anderen Punkt. Aber eingeleuchtet ist mir es nicht wirklich, warum man nicht hingehen konnte.
Also so offen ist es dann schon, dass es Sinn gemacht hätte.
Ja.
Okay.
Also du läufst manchmal schon eine ganze Weile irgendwo rum und da denke ich mir, also wenn ihr jetzt gesagt hättet, hey, ich kann mich dazu schnell zurück in die Stadt teleportieren, wäre das schon irgendwie nett gewesen. Mhm. Ist heute auch irgendwie so, für heutzutage finde ich so eine Komfortfunktion, die durchaus mal sein kann.
Absolut.
Ist in dem Spiel nicht übermäßig
notwendig. Und wenn man sie zum ersten Mal nur freischalten muss.
Ja. Das Design lässt zu, dass man teilweise auch läuft, so schlimm ist es nicht, aber es gibt in dem Spiel ja keine Mounts, wodurch du schneller werden würdest und es gibt kein Schnellreisesystem. Das macht's ein bisschen.
Ne? Ja, das ist blöd.
Ich habe auch was angezockt. Hat man letztes Mal schon
ein bisschen drüber geredet. Bin ich jetzt fertig mit
Assassin's Creed? Ja, bist du.
Weil ich erzähle, dass es trotzdem schön ist?
Ja, du hast jetzt ewig
geredet. Ich könnte stundenlang in diesem Frontier rumlaufen
das und auch.
Tiere,
jetzt ist gut.
Tiere so
ja, slaughtern. Tiere slaughtern, richtig, genau. Werd doch Kirsch, ne?
Ja. Ja, was willst du denn hier jagen?
Oder Schlachter.
Ameisen oder was?
Zum Beispiel. XCOM, Enemy Unknown. Wir das letzte Mal ja die Demo zusammen angezockt. Also ich hatte mir das geholt.
Du hast
die Demo gezockt und wir haben dann hier, glaube ich, ja gesessen und haben es gezockt. So ein bisschen, so lange wie die Demo auch lief.
Ja.
Ich habe jetzt ein Stückchen weitergespielt, noch nicht super weit, aber wie lange habe ich es gezockt? Vielleicht so 3 Stunden oder so. Noch darüber hinaus. Und das Spiel ist echt schon cool. Was ich geil finde, dass du bei der Version da für die 360, ich weiß nicht, ob das überall so ist, die Möglichkeit hast, deine Charaktere auch anzupassen. Also sowohl optisch, als auch du kannst denen halt Namen geben. Und das ist halt der Reiz, finde ich, irgendwie so ein bisschen, dass du halt mit deinem eigenen Squad, also mit deinen Namen deiner Freunde halt letztendlich da irgendwo in die Schlacht ziehst.
Das und dann heißt hast du auch
eine ganz andere Verbindung. Ich bin noch momentan auf der Suche, da wird einer Falk heißen auf jeden Fall, aber ich will die Nationalität halt richtig haben. Und ich habe noch nicht die, also ich habe einen Deutschen, da habe ich mal die Freiheit mir rausgenommen, mich selbst zu benennen.
Ach, selbstverwöhnt.
Und sobald ich den nächsten kriege, der männlich ist, bist du das und ja.
Ja, schön. Und du weißt doch schon, dass im späteren Verlauf das Spiel schon ein bisschen schwerer wird und die Leute sterben.
Ja, aber dann
lass mich ruhig
lade ich halt. Nee, ich habe jetzt schon eine Mission mal, wo ich... Ja, da ist mein komplettes Squad draufgegangen mit all den Guten. Dann hab ich
ja, ganz am Anfang oder was?
Nee, später.
Echt?
Nee, schon eine, wo ich selbst das Geschick haben muss, dass das geht. Du kriegst halt so Missionen, Terrormissionen heißen die.
Okay.
Bei denen bei Schwierigkeit sehr schwer, also very difficult dann steht und die sind halt auch very difficult. Und da musst du halt wirklich aufpassen, wie du da vorgehst. Und da das habe ich ja erst mal so eine gehabt und da hat's mich total zerrissen. Nichtsdestotrotz, Spiel ist gut. Mir macht's echt Spaß. Du kannst mal sowas so ohne den Stress spielen. Das Ding das ist, cool, ist, du kannst dich richtig da reinfuchsen so ein bisschen, kannst es überlegen, wie du da vorgehst. Und es fühlt sich für mich echt sehr, sehr nah an meinem Lieblingsspiel Incubation an von damals. Das ist einfach
Da habe ich später großartig. Noch einen Anwärter.
ja. Jedenfalls XCOM Enemy Unknown ist super.
Wie viele Missionen schaffst du so an einem Abend, an dem man gearbeitet hat?
Ich habe das jetzt erst in einem Abend gespielt. Wie viele Missionen waren das?
Also schon mehr als eine?
10.
Echt?
Okay, oder so, schätze ich. Ja, nerv, ja.
Ja, kein Wunder,
vielleicht dass auch du... 8 oder so, keine Ahnung, irgendwie ist
in dem Dreh. Dass du alle in einer schweren Mission verloren hast. Du brauchst Zeit für so ein Level.
Was denn, ich habe die Mission alle mit Excellent abgeschlossen.
Ah, scheiße. Ja, okay.
Also da gibt's ja nicht mehr, was ich noch machen könnte. Ich habe keine Squad-Mitglieder verloren und habe die Gegner alle weg.
Ich würde wahrscheinlich gerade mal eine Mission so am Abend schaffen. Mit meiner Spielweise. Und wieder reinzoomen, die Bodentexturen angucken.
Ja, das ist völlig richtig. So geil sieht's nicht aus, muss ich sagen. Also optisch ist das Spiel jetzt nicht gerade toll.
Du meinst ist in technisch. Ordnung.
Ja, technisch optisch.
Weil optisch ist es schon sehr stilisiert.
Es ist schick. Stimmig und schon schick, aber sagen wir mal, die Technik, die für die Optik verwendet wird, ist jetzt nicht gerade auf dem neuesten Niveau. Es sind jetzt nicht gerade Texturen, die mega hochauflösend sind. Das ist alles so ein bisschen.
Okay.
Aber es ist völlig ausreichend, das Spiel ist super. Dann habe ich noch was gespielt. Ein bisschen, weil du überhaupt hast, ich würde es nicht spielen. Ha, ich hab's gespielt, FIFA 13.
Ja. Wir haben es doch nicht mal gegeneinander gespielt. Das ist eine Frechheit.
FIFA 13 ist ein Fußballspiel, da brauche ich nicht viel zu erzählen. Ich glaube, jeder, der hat schon mal irgendwann in seinem Leben FIFA gespielt. Was ich nur sagen will, es hat einen ganz guten Modus, den Saisonmodus, bei dem du Online-Saisons spielst. Und du spielst tatsächlich online, das heißt ja schon mal was, weil dieser Modus irgendwie super simpel ist. Ich sage einfach, ich suche mir meinen Verein aus, ich spiele mit denen eine Saison und die heißt nicht, ich spiele gegen immer die gleichen Leute und dann auch noch Hin- und Rückspiel oder sowas, sondern der sucht halt immer einen Gegner und diese Saisonkalkulation funktioniert so, dass du ein Mindestmaß an Punkten brauchst, damit du den Klassenerhalt schaffst. Wenn du noch mehr Punkte kriegst, dann spielst du um die Meisterschaft mit und wenn du noch mehr Punkte hast, dann bist du Meister sozusagen.
Ja, aber wenn du...
In einem fixen Bereich von Spielen, das heißt, es sind 10 Spiele oder sowas oder 12. Und je nachdem, wie viele Punkte du da holst, schaffst du halt ein anderes Ergebnis in deiner Liga. Schaffst du es aufzusteigen, dann bist du halt in der nächsthöheren Liga. Und 10
du kompetitierst schon immer mit den Mannschaften, gegen die du auch gespielt hast?
Nein. Das ist genau der Punkt.
Gegen wen rechnet sich denn das?
Gegen niemanden.
Also völlig aus der Luft gegriffen, du brauchst jetzt 20 Punkte.
Richtig, völlig aus der Luft gegriffen.
Ja, wo ist denn der Reiz, auf die Tabelle zu gucken?
Also es gibt keine Tabelle.
Ja, ich bin kein Fußballfan, kein riesengroßer, ja, aber ich brauche die Fußballtabelle, damit ich wenigstens ein bisschen Kribbeln im kleinen Zeh habe.
Nee, da funktioniert's anders. Du willst aufsteigen, du spielst quasi in diesen 10 Ligen, du fängst in Liga 10 an, ist die niedrigste, okay. Liga 1 ist die höchste und du merkst schon in Liga 10, dass da schon einige dabei sind, die das ganz gut können. Ich bin ja nicht so der Mega-Skill-Typ, was das angeht.
Im Gegensatz
und man schafft es relativ schnell, in die 9. Liga aufzusteigen. Aber da geht's dann schon los, dass ich halt viel, viel mehr verliere als gewinne an Spielen, weil ich halt nicht die ganzen Mega-Special-Moves und irgendwie Teenie-Skill-Reaktions-Dings
habe. Du benutzt scheinbar auch nur deine 10 Finger.
Ja, scheinbar. Und dann wird's halt schon recht schwierig. Aber man sieht auch, die Mehrheit spielt in Ligen 9 und 10, also 80-90%
aller Leute. Von sind wie vielen Spielern reden wir da so durchschnittlich?
Ich hab's jetzt gar nicht, da steht das sogar dabei.
Also 6-stellig.
7-stellig, glaube ich, sogar insgesamt.
Okay, nicht schlecht.
Irgendwie sowas, würde ich jetzt schätzen. Ist auf jeden Fall schon cool. Okay. Also ich mag diesen Spielmodus, weil du einfach immer versuchst, doch noch irgendwie das Spiel zu gewinnen und es doch noch zu schaffen, in die nächste höhere Liga zu kommen.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber irgendwie hätte ich jetzt...
Und das ist ganz geil. Kannst du aber länger mal angucken. Das finde ich ganz motivierend. Und okay. Das Schöne finde ich, dass du halt wirklich immer gegen einen echten Gegner dabei spielst, der auch deinem Spielniveau weitestgehend entsprechen sollte. Also die achten darauf, dass der Verein halt einer ist, der so von den Stärken her deinen ungefähr entspricht. Und die achten halt darauf, du hast so ein Sterne-Rating halt in FIFA, was sich danach richtet, glaube ich, wie viel du gewinnst und verlierst und was du sonst noch so alles tust. Und dann gucken sie halt, dass das auch ungefähr so auf einem Level ist. Mhm. Was das Problem ein bisschen ist, ich spiele halt mit Bayern und...
Selbstverständlich.
Ja, natürlich. Und es gibt halt nicht wahnsinnig viele Vereine, die jetzt in dem gleichen Stärkeniveau vom Spiel her sind, also von den Spielern, die da zugeordnet sind. Das heißt, du spielst eigentlich immer gegen die gleichen.
Aber du spielst schon nationenübergreifend.
Du spielst nicht nur nationenübergreifend.
Weil ansonsten hättest du ja wohl wahrscheinlich keinen in Deutschland.
Du spielst alles. Also spielst die Spiele gegen die Mannschaften, gegen die ich normal spiele, sind Manchester United, Manchester City, Milan, Juve, Brasilien, Argentinien und Deutschland.
Ach so, du spielst auch gegen...
Ja, du spielst auch gegen Nationalmannschaften. Also er sucht halt einfach irgendwelche Teams raus, die so stark sind. wenn ich jetzt irgendwie, also Barca hast du ab und zu auch noch, wenn ich jetzt, oder Real Madrid, habe ich auch vergessen.
Sind die höher oder was?
Nee, die sind alle so auf diesem Niveau ungefähr. So. Wenn ich jetzt Real nehmen würde oder Barca, würde ich umgekehrt genau gegen die gleichen spielen. Das ist halt ein bisschen blöd. Mhm. Auf der anderen Seite verständlich, halt die müssen Spieler. Halt genauso stark sein wie du selbst, sonst macht es halt auch keinen Sinn.
Ja,
das ist immer ein anderer Spieler, das
ist schon richtig. Dann ist mir eigentlich egal. Also, dann ist für mich bloß die Trikotfarbe anders. Also gleich.
Nee, ist schon ein bisschen blöd, wenn du echt immer die gleichen Leute hast und immer die gleichen Spieler da siehst, die dann gegen dich spielen. Das ist so ein bisschen doof. Ansonsten muss ich auch sagen, Kommentar, das ist bei FIFA immer so ein leidiges Thema. Ich mag Buschi super gerne, also Frank Buschmann, der kommentiert. Und der ist eigentlich gut, aber das wirkt so unnatürlich an vielen Stellen. Weißt du, mein Torhüter hält jeden Ball in diesem Spiel und dann sagt er, oh, ist ja ein Wunder, dass er den mal hält. Der hält ja gar nichts in dem Spiel bisher. Wo ich mir denke, der hat dieses erste Tor, was fällt so ungefähr, und der hat alles gehalten bisher, ja, und dann kommt dann so ein Spruch.
Wie viel Spiele der gleichzeitig bei FIFA 13 kommentieren muss. Er kann halt nicht alles sehen.
Ja, so viel zu FIFA 13. Das Ding ist gut
gemacht. Wir müssen es mal wieder hier im lokalen Dings spielen.
Ich empfehle jedem, das halt gegen Kumpels zu spielen oder auch in diesem Online-Modus zu spielen, weil so gegen die KI macht es nicht so viel.
Nee,
war aber noch nie irgendwie so.
Ja. Na doch, 1996.
Das stimmt. Gut, du hast ein nächstes Thema.
Ja.
Ni No Kuni.
Ach Gott, was ein Thema.
Der Fluch der weißen Königin.
Ja, das ist ein Spiel aus Japan. Das soll, ich glaube, es jetzt sogar Ende des Monats rauskommen. Und zwar ein typisches JRPG, wie man so sagt, ja.
Du hast ein JRPG.
Ja, angeguckt. Ich bin überhaupt nicht der Typ dafür, aber das Spiel sieht Hammer aus. Das Spiel sieht besser aus als Mass Effect, Gears of War, Doom 2 und
Doom 2.
Und ja, und besser aus als Tetris zusammen. Das sieht wirklich super aus. Und zwar machen die Studio...
Inwiefern ist es so ein itzi-bitzi, arzi-fazi geil Ding?
Nein, das sieht aus
oder wie... Oder sieht das wirklich gut aus?
Das sieht aus, kennst du Studio Ghibli? Also die ganzen...
Nee.
Na, du kennst doch diese... Mist, mir fallen jetzt diese Namen nicht ein.
Die würden mir
alle
nichts sagen.
Die machen Filme eigentlich. Und zwar diese
die
Jungs, typischen...
Die auch hier...
Diese typischen Dings. Japanischen Anime
Mangas.
Kinofilme. Nee, das ist nicht so ein typischer Manga-Stil, wie hier mit so spitzen Haaren und so. Ich muss dir nachher mal so ein paar Bilder zeigen. Kennst du bestimmt.
Nee, kenn
das
ich garantiert nicht.
Fliegende Schloss, nee, Schloss fliegend. Das wird jetzt peinlich. Auf jeden Fall machen die Filme. Und die haben sich mit einem anderen
so
Studio zusammengebracht
so.
Und machen halt dieses Spiel. Und das Spiel ist eigentlich schon ein bisschen älter. Das gab es früher, glaube ich, für ein DS oder so.
Du ignorierst heute meine Einwürfe. Das finde ich nicht gut.
Ja, Sonst bräuchte ich ja noch eine Dreiviertelstunde, dieses Spiel zu erklären.
Du redest auch so eine Dreiviertelstunde, ich versuche nur nicht ins Land zu bringen.
Ja, dann ist es wenigstens für unsere Zuhörer vielleicht erträglich.
Möglicherweise.
Das hat einen sehr charmösen Cartoon-Stil. Sehr, sehr schick. Kann ich nur empfehlen. Ni No Kuni. Jetzt nur mein Problem ist...
Der Fluch der Weißen Königin.
Der Fluch der Weißen Königin. Mein Problem ist lediglich jetzt... Also die Demo kam raus. Ich weiß nicht, irgendwie vor Weihnachten habe ich das gespielt und aufgeschrieben, das Thema.
Darf ich mal zwischenzeitlich erwähnen, weil du es noch nicht tatest, dass es auf der PS3 ist.
Ah ja, selbstverständlich ist es das. Nee, das stimmt. Ich habe die Demo gespielt. Und zwar fürchterlich. Jetzt muss ich meine Notes reingucken, was so fürchterlich ist. Erstmal...
Also war es jetzt großartig oder fürchterlich?
Nee, großartig.
Die ganze Zeit erzählst du, dass das Spiel so super ist.
Ja, das ist ja das, ich bin ein bisschen gedingst, also gespalten. Einerseits sieht es großartig aus und wenn ich mir die Trailer angucke und die Previews im Moment, scheint es super zu sein, selbst für mich als JRPG nicht so möger. Ja? Aber die Demo, ich hoffe, dass die Demo einfach nur beschissen ausgewählt war. Du hast zwei Missionen zur Auswahl in der Demo. Und es sind Kampfmissionen. Und ein Grund, warum ich JRPGs nicht so gerne spiele, ist dieses typische Kampfsystem von diesen Rollenspielen. Von
haben
denen.
Sie das typische Kampfsystem so wie auf Final Fantasy?
Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich gehöre zu den wenigen Menschen auf diesem Planeten,
oh Gott.
Die dieses Spiel leider noch nicht erfahren durften und wollten.
Rede mich weiter, bitte.
Stehst
du mit einer Party, also sprich mehreren Charakteren, meist drei, nebeneinander.
Ja.
Und nacheinander gibst du denen Befehle,
ja,
was sie tun sollen? Ja, dann ist es das.
Ja, es ist, ja, im Groben ist es so. du kannst dich aber frei bewegen. Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, ob du dann so einen Balken hast, der dir sagt, wie lange du dich bewegen kannst. Ich glaube schon, oder du hast Zeit oder irgend sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Kampfmenü ist fürchterlich. Man kennt das ja, geht so ein Pop-up auf und dann kannst du auswählen, was du machen willst, angreifen, zaubern, sonst was. Aber das Menü ist rund und du weißt immer nicht, in welche Richtung du scrollst und dann scrollst du vorbei und dann trifft dich der Gegner, bist du tot und musst neu anfangen. Also das Kampfsystem, also vielleicht ist es das Normalste auf der Welt für Leute, die sowas gerne und öfter spielen auch. Ich fand's hochgradig eklig. Was habe ich hier aufgeschrieben? Schwer und behindertes Kampfsystem. Da hast es. So. Ich fand's extrem schwer. Die Übersetzung ist ganz schlimm. Das kommt in die USA jetzt, das Spiel, und ich behaupte einfach mal, es wird höchstens eine englische Tonspur haben. Japanisch kannst du, oder ja, ich denke mal, Japanisch wird das sein, kannst du auswählen, und Englisch. Ich behaupte mal, wenn es nach Europa kommt, offiziell, weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich original auf Englisch bleiben.
Das gibt es wahrscheinlich nicht in Deutschland jetzt.
Nee, das kommt auch in den USA erst jetzt Ende des Monats raus.
Aber die Demo gab's schon.
Die Demo gab's schon, ja, genau. Gut. Deshalb habe ich mich ja so drauf gefreut, weil wirklich, du siehst Bilder und von dem Spiel, es sieht traumhaft aus. Es sieht aus wie ein 1,5 Stunden Kinofilm von diesem Studio. Zeige ich dir nachher, kennst bestimmt 1, 2, zumindest vom Namen her. Können wir vielleicht mal verlinken. Und die Stimmen, die sie ausgewählt haben, auf Englisch sind fürchterlich. Die haben dort, kennst du das, wenn sie versuchen, amerikanische oder englische oder fremdsprachige generell Filme ins Deutsch zu übersetzen und versuchen dann irgendwie, keine Ahnung, den Texaner irgendwie einen österreichischen Dialekt zu geben? Genauso haben sie das da gemacht, und zwar so krass, dass es selbst mir als Deutschen auffällt, wenn das ein total dämlicher texanischer Dialekt ist für irgendwas, weiß ich nicht, original Japanisches. Und auch der deutsche Untertitel, das ist fast, also ich weiß nicht, wen ich jetzt beleidige, aber das ist Schulhofdeutsch. Ganz, ganz schlimm, aber wirklich, es ist nicht lustig.
Ich denke, es ist nicht Deutsch.
Nee, die Untertitel, die übersetzen sie ja dann. Also das ist schon okay, Deutsch. Verstehe. Und erstmal, die Stimmen auf Englisch sind dämlich. Und wenn du dann auch noch drunter mitlesen musst, was er auf Deutsch sagt, und dann so Komma A oder so was Blödes, aber so von kleinen Figürchen.
JRPGs haben aber generell das Problem, dass ihre Dialoge oftmals nicht gerade die größte Sprachkunst sind.
Ja, okay, wenn das einfache Sätze oder einfache Sprache ist, okay. Aber sie haben hier irgendwas beim Übersetzen noch versucht. Darüber hinaus. Und das ist zumindest in meinem Gehirn komplett fehlschlagen.
Schlechte Loka-Agentur.
Ja, davon gehe ich aus. Von daher, ich bin mal auf Reviews gespannt, und ich hoffe, dass die Reviews etwas sagen über Menschen, die solche Spiele normalerweise nicht spielen, weil ich habe lange kein Spiel gehabt, das ich nur aufgrund der Grafik und der Atmosphäre spielen möchte. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das höchstens kann, wenn ich zuschaue.
Ja, wir können es auch zusammen. Wir können es auch zusammen zocken.
Ja, dann schaffe ich es endlich auch mal, weil wenn du spielst, dann schaffen wir das schnell.
Aber ich gucke mir nicht jedes Blumentöpfchen.
Nee, das meine ich, dann könnten wir das schnell schaffen. Aber wirklich, ich glaube, bei dem Spiel habe ich fast das Gefühl, es muss mir jemand vorspielen. Ich glaube, ich würde es nicht aushalten,
diese Kämpfe. Ja, du kannst dich dann ergötzen an den Texturen und so, und dann spiele ich das Kampfsystem.
Ja, ich glaube, dann fange ich wieder an mit Rauchen.
Ich gucke mir
an so Vista-Positionen. Musst du dann stehen bleiben, dann hole ich eine Zigarette raus und sage so, hier, scheiß auf Rauchverbot, ich rauche in deinem Wohnzimmer. Das würde ich machen.
Nee, das hat sich damit erledigt.
Okay.
Ich gucke mir das aber auch mal an.
Das war meine Erfahrung von dem Spiel. Gibt.
Damit hätten wir es mit Konsole, jetzt kämen wir so zu den iOS-Games.
Echt, okay.
Mhm. Das erste ist eins für mich. Ich habe das auf der Arbeit gesehen. Das hatte uns ein Kollege vor 2 Wochen oder so gezeigt. Nee, es war vor Weihnachten. Ja, also vor Weihnachten irgendwann gezeigt. Okay, New Star Soccer.
Oh.
Das Ding vorab sieht grauenvoll aus.
Ich habe nur Screenshots gesehen, ja.
Das hat auch nicht wirklich groß Charme. Die Spielszenen vielleicht, die erinnern so an altes Sensible Soccer. Der Rest ist mehr so tabellarisch. Also man könnte sagen, eine Art Fußballmanager. Man managt aber sich selbst. Also man spielt in diesem Spiel einen Spieler.
Ach so.
Und hat einen Vertrag mit irgendeinem Verein, in der Popelliga erstmal, in irgendeinem Land, ich habe halt Deutschland genommen. Die Vereine sind auch, das sind nicht die richtigen vollen Namen, aber die sind alle abgekürzt, und die Abkürzungen sind auch nicht verfremdet, sondern die Abkürzungen sind dann so, dass man erkennt, okay, das sind die Vereine, die hinten dran stehen. Mit anderen Worten,
sie haben nicht die Lizenz, wollen aber auch nicht die Atmosphäre versauen.
Genau. Also Bayern, das Bayern richtig. München heißt halt Bayern und Schalke heißt halt Schalke.
Okay, das geht rechtlich durch.
Und Borussia Dortmund heißt halt BVB. Also so machen sie das, da sind keine Logos drin, aber die verwenden sogar die Vereinsfarben. Also ich weiß nicht, wie das, ob sie da irgendwie eine Mini-Lizenz für sowas haben oder nicht, ich glaube es eher nicht. Jedenfalls gibt es dem Spiel ein bisschen Atmosphäre, weil man als Deutscher willst du dann halt, hast deinen Lieblingsverein, dann willst du halt eben von mir aus mit Dortmund oder Bayern oder Bremen oder so, willst du halt deinen Vertrag dann kriegen irgendwann und musst dich halt so langsam von Verein zu Verein hochkämpfen, kriegst dann halt Angebote, je nachdem wie du gespielt hast, von besseren Vereinen und so weiter. Okay. Es geht dem Spiel eigentlich nur darum, deinen Spieler zu verbessern. Mhm. Das Ding ist auch ein Free-to-Play-Spiel. Das heißt, du kannst verdienen solche Stars, irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Währung jetzt genau heißt, in dem Spiel. Damit kannst du dir Energy-Drinks kaufen, mit denen du deine Energie wieder auffüllst. Du brauchst immer eine gewisse Energie für ein Spiel. Okay. Damit du nicht auf die Auswechselbank kommst, sondern spielen kannst, musst du halt eben quasi volle Energie haben. Und das ist einmal das, was du brauchen kannst. Dann kannst du noch Fußballschuhe erspielen oder halt auch kaufen, mit denen du halt nochmal Boosts kriegst auf bestimmte Fähigkeiten. Und das ganze Ding funktioniert letztendlich so, dass so ein Spiel läuft in so einem Ticker, so wie früher halt auch, wenn du Bundesliga-Manager gespielt hast oder sowas. Das läuft eigentlich so durch. Und in gewissen Situationen kommst du an Ball. Und dann steht es still.
Jetzt bin ich gespannt.
Und dann kannst du, je nachdem, was es für eine Spielsituation ist, kannst du manchmal Pässe abfangen vom Gegner. Manchmal kannst du Pässe spielen und um die Pässe zu spielen, siehst dann einfach dieses Sensible Soccer-artige Spielfeld.
Ja.
Dann ziehst du einfach an den Ball mit dem Finger in eine Richtung, da entsteht halt ein Pfeil in die andere Richtung und dann tippst und damit gibst du die Richtung vor. Wenn du das gemacht hast, taucht ein großer auf dem Spielfeld, auf dem Screen auf. Der fliegt manchmal liegt er auch einfach nur oder bewegt sich langsam und den musst du antippen. Und je nachdem, wo du den antippst, so fliegt halt dann der Ball. Kann man sich relativ schwer jetzt vorstellen, muss man sehen.
Das ist wie so eine Art schlechtes Snookerspiel.
Ja, so in der Art. Du tippst mit dem Finger das an. Wenn du den Ball beispielsweise so unten triffst, dann geht er halt ein Stück nach oben, dann fliegt er weiter. Wenn du ihn oben triffst, kriegt er so einen Vorwärtstrall, aber ist recht flach. Und dann kannst du ihn auch links und rechts antippen, damit du im Effet noch mitgibst. Okay. Und damit kannst Effet. Du halt bestimmte, genau, und damit kannst du halt bestimmte das? Schüsse machen. Ja, Effet heißt das. Ein ganz normales Wort.
Ich hätte gesagt, so Zwirbeln nenne ich das immer.
Ja, Drall wäre der Deutsche, aber.
Oder so.
Ja, also jedenfalls kannst du damit den Effet mitgeben. Und das macht das Spiel eigentlich aus. Und je nachdem, wie du performst, kriegst du halt hinterher eine Wertung und die ist abhängig ein bisschen davon, ob du das ganze Spiel gewonnen hast, ob du zu deinen Teamkameraden gepasst hast, ob du selber Tore geschossen hast und so weiter. So, und damit hilfst du halt der Verein, steigst halt auf und das Ding, muss ich sagen, macht süchtig.
Echt?
Das ist auch so das ideale Ding für unterwegs. Weil wenn du es auf einen schnellen Modus schaltest, dann läuft der Ticker ziemlich schnell durch.
Aber ist das ein Loka-Spiel oder ist das irgendwie ein Multiplayer-Teil?
Das hat mit Multiplayer sowas von rein gar nichts
okay,
zu tun.
Okay, also ist okay.
Das ist ein reines Singleplayer-Ding.
Das ist ja, und das ist Free-to-Play.
Das ist Free-to-Play, ja.
Das ist ja eigentlich witzig, muss ehrlich zugeben, es ist nicht ganz das, was ich jetzt wollte, aber ich warte ja die ganze Zeit, dass man endlich Free-to-Play-Modelle auf Free-to-Play-Spieler münzt.
Free-to-Play-Modelle weißt du, auf Free-to-Play-Spiele.
Was habe ich jetzt gesagt? Free-to-Play, das Bezahlsystem Free-to-Play, oder wie heißt das, Monetarisierungsprinzip, auf Singleplayer-Spiele, das wollte ich
eigentlich sagen. Ich muss gerade eine Aussage zurücknehmen. Ich bin nicht sicher, ob das Ding initial kostenlos ist. Ich meine, ich hätte dafür 89 Cent bezahlt.
Was? So viel? Frechheit.
Aber das ist für mich sowieso, also 89 Cent
ja, ist kostenlos.
Ist eigentlich eine sehr unfaire Bezahlung für das, was Leute da tun. Und dementsprechend ist es für mich auch kostenlos, wenn das kommt. So, und die 89 Cent sind aber nicht das Einzige, was du ausgeben kannst. Und da setzt halt dann wirklich so eine Art Free-to-Play-Modell auf, indem du diese Energy-Drinks dir mit der Währung kaufen kannst. Du kannst dir noch
welche
so
du wiederum für Geld kaufen kannst, nehme ich an.
Genau. Mhm. Du kannst dir so Wetterpacks kaufen, also so ein Wetterpack. Ach, nee, jetzt fällt mir ein, wie das Spiel kostet nichts. Jetzt kommt mir es wieder. Du kannst 10 Spiele im Karrieremodus machen. Wenn du dir nach den 10 Spielen weiterspielen möchtest, dann kostet 89 Cent.
Aber auch nur einmalig.
Einmalig.
Dann
den Karrieremodus, den musst du freischalten für einmal 89 Cent. Okay. Und dann kannst du dir halt Fußballschuhe kaufen, die halt dann permanent boosten. Die kosten auch 89 Cent, die halten 200 Spiele lang. Und du kannst dir diese Energy Drinks halt kaufen und du kannst dir dieses Wetterpack kaufen, wo du halt auf dem Spielfeld dann noch erstmal ein Regenspiel oder mal ein Schneespiel oder so. Also Naja, sofern man das erkennt.
Wenn man ein schlechtes Wetter hat, muss man es bezahlen.
Genau, es gibt halt ein bisschen Abwechslung.
Das ist alles. Damit das, was auch immer da gerade draußen abgeht, würde ich gerne 89 Cent zahlen.
Ich kann nur sagen, jeder, der Fußball mag, sollte sich das Ding mal angucken.
Aber was passiert, wenn ich diese 89 Cent für diesen Karrieremodus nicht bezahle? Ist das dann Spiel dann wertlos? Oder
nein, es
dann
gibt einen Arcade-Mode. Ich muss offen gestehen, ich habe noch nicht einmal gespielt.
Okay.
Man kann damit wohl irgendwie trainieren, so ein bisschen. Also man spielt da halt irgendwie dann so Spielszenen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert.
Okay.
Aber der Karrieremodus ist wirklich das, was Spaß macht. Und die 89 Cent sind wirklich geschenkt dafür. Das Ding macht wirklich süchtig. Also nur, wenn ihr auch Bock habt, ab und zu das Spiel angucken. Ich habe am Anfang echt gedacht, das ist abgrundtief hässlich. Auf den Mist habe ich überhaupt keinen Bock. Das ist so ein Spiel für Android-User und so. Aber es ist echt gut.
Moment, unsere Lieblingssoftware kommt später erst.
Ja, die Android kommt später erst. Das stimmt. Nicht Spoiler. Jedenfalls, eins muss ich noch sagen, es ist nicht für iPhone 5 optimiert. Retina schon. Also es ist, wobei ich weiß nicht, ob es Retina-iPad-Unterstützung hat.
Ist es universal, oder was?
Ist es universal. Ja, wobei man dazu sagen muss, es ist halt kein Multiplayer-Titel und kein Online-Titel in dem Sinne. Das heißt, wenn ich auf meinem iPhone spiele, habe ich auf dem iPad, habe ich nicht denselben Spielstand. Ah. Sondern es sind halt unterschiedliche Profile. Also jetzt, klar kann man sich das irgendwie rüberdöngeln wahrscheinlich. Das ist aber generell so ein Thema, das ist jetzt hier ein bisschen off-topic, aber wie Spiele auf iPad und iPhone oder mehreren iPhones, iPads, was auch immer man so im Haushalt hat, sich synken oder schrägstrich nicht synken, letzteres vor allem, ist großartig.
Ja, und dann hat das iPhone ja nicht mal einen USB-Anschluss. Da kannst du nicht mal einen USB-Stick dran machen.
Und du kannst vor allen Dingen auch keine Mini-SD-Karte oder Micro-SD-Karte reinmachen.
Das ist schlimm, oder?
Speicher, weil du musst doch gehen. Du kannst nicht mal aufschrauben.
Scheiß Steve Jobs. Alles hat er vernichtet.
Also dieser ganze Apple-Dreck. Wirklich. Schlimm. Ja, so viel dazu.
Gut, kann man an der Stelle eigentlich auch, ne?
Ja. Du wärst jetzt dran.
Was?
Mit Rad Soldiers. Oder RAD Soldiers. Für iOS.
Das ist von den Jungs, die Brink gemacht haben. Das ist in einem Satz, ist ohne S gleich rausgekommen. Hier, wie Rakete.
Wie heißen denn die Jungs, die Brink
gemacht
Rakete
haben? Splash Damage.
Ich bin stolz auf dich.
Mit großem S. Da habe ich mir was aufgeschrieben. Das ist nämlich sehr, sehr schick. Es ist erstmal free to play. Habe ich irgendwie mein Mikro im Mund? Nee. So. Ist Free-to-Play-Spiel. Die haben ein neues Label aufgezogen. Das heißt War Chest. Und das wollen sie zum Publishen ihrer, zumindest glaube ich, nur ihrer Free-to-Play-Spiele benutzen. Und zwar recht interessant. Ey. Wir haben viel zu coole Mikrofone. Das hört keine Sau.
Wir werden hier von Angry Birds eingenommen. So, ist schlimm. Ja.
Wir haben gerichtete Mikrofone. Das hört keine Sau.
Doch, doch.
Also. Und zwar, die machen Bomb, nee, wie heißt das? Dirty Bomb. Kennst du das? Hast du es gesehen?
Nee.
Das ist ein Free-to-Play-Spiel für PC. Kommt demnächst von denen. Und das erwähne ich jetzt nur ganz kurz, weil das sollte wie, also das ist wie Parabellum hätte sein sollen. Nur so nebenbei.
War nicht Brink schon so, wie Parabellum hätte sein
sollen? Ja, nee, aber tatsächlich Dirty Bomb sieht auch noch so aus, also nur dann in bisschen besser, aber es ist viel, also du guckst das Gameplay-Video an und denkst, und ich denke mir die ganze Zeit, gut, wir haben daran gearbeitet, aber so die UI und das Prinzip von, du läufst durch ein Level und musst an verschiedenen Punkten am Level was machen, damit so ein Gefährt weiter kann und sowas, es fühlt sich an, es sieht aus, wie Parabellum hätte sein sollen.
Wir reden aber gerade von Red
Soldiers. Wir reden aber von Red Soldiers für iOS. Wunderschicke Comic-Grafik. Ist ein Spiel wie, und das war vorhin mein Wink mit dem Zaunhebel, wie Incubation. Jetzt kommst du.
Also rundenbasiert Top-Down-Strategie gegen
so
Aliens.
Gegen andere. Also ich bin noch nicht so weit.
Das ist auch nicht wie Incubation.
Ich spiele im Moment, fühlt sich im Moment an wie,
nicht
wie Single-Player-Tutorial, fühlt sich gerade an. So weit bin ich noch nicht.
Aha.
Und
Red Soldiers. Was kosten das?
Ja, es ist kostenlos.
Also hast du ja gesagt.
Glaube ich. Ich kann dir jetzt bloß nicht sagen, ob das universal ist oder nicht. Mein iPad 1 schafft ja nicht mehr so viel, ist ein bisschen schwach auf der Brust. Deshalb spiele ich generell.
Ich werde das mal auf diesem Device hier nachschauen.
Über den wir später reden werden.
Ja.
Also ich kann also dieses Red Soldiers empfehlen. Es sieht extrem schick aus, spielt sich super. Und ist im Prinzip für Leute, die es kennen, so eine Art Incubation, Battle Isle, XCOM auf iPhone, iPad. Ist es universal? Hast du es gefunden?
Es ist universal.
Gut, das wusste ich nicht.
Ist aber schon sehr comic-mäßig.
Das sieht aber schick aus, oder?
Ja, ist aber schon sehr comic-mäßig.
Ah ja, bitte, reißt euch zusammen. Und ja, du hast ein paar, ich glaube, du hast ein, zwei Spezialfähigkeiten, die du aussuchen kannst. Du hast verschiedene Soldaten, die total schick aussehen. Ein bisschen die Proportion der Charaktere sind comichaft, natürlich ein bisschen verzogen.
Das sieht ein bisschen aus wie Minigore HD, nur ohne die Kastenköppe.
Ja, das stimmt. Ja, kann man nicht abstreiten, das stimmt. Und du hast relativ kleine Level mit ein paar Hindernissen drin, die ein bisschen Taktik erfordern, weil du hast ein paar, ich glaube, du hast so eine Handvoll Punkte, die du in Bewegung oder Angriff oder Spezialfähigkeiten investieren kannst und musst halt deine Gegner vernichten. Hat irgendwie so eine dämliche Hintergrundgeschichte, irgendwie London wird von irgendwas angegriffen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas total Dämliches kann man abbrechen. Und es ist tatsächlich ein sehr, 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 sehr schickes, selbst auf dem iPad, auf dem iPhone, gut spielbares Taktikspiel. Also Grid-basiert, wie man es kennt. Free-to-play kann man sich mal anschauen.
Braucht gerade man so ein, am Installieren.
Braucht man so einen kostenlosen Warchest-Account, kann man relativ locker erstellen. Wie gesagt, ich bin noch nicht, weil ich Assassin's Creed spiele, muss ich echt zugeben, und noch ein paar andere iOS-Spiele ausprobiert habe, soweit bin ich noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann irgendwie gegen echte Menschen so ein bisschen Hotseat-mäßig spielt. Das kann ich dir aber nicht hundertprozentig sagen. Vielleicht bleibt es tatsächlich, dass man randommäßig gegen irgendwelche Missionen, gegen irgendwelche KI-Gegner spielt. Das mache ich im Moment. Die werden immer ein bisschen schwerer, immer mehr. Man gewinnt dann irgendwelche Punkte, die man dann auf irgendwelche Stats legen kann. Man kann die Charaktere noch bessere Waffen kaufen. Glaube ich, kann man auch andere Klamotten kaufen und schlag mich tot. Ja. Also dieses typische Free-to-Play-Ding. Aber es macht echt Spaß. Ja. Und es fühlt sich auch, ich glaube, das ist, was ich die ganze Zeit sagen will, ist, glaube ich, es fühlt sich wie ein hochwertiges, gutes Spiel an. Nicht wie, hey, drei Leute hatten mal eine tolle Idee und haben mal mit der Unity Engine irgendeinen Scheiß zusammengeklatscht, der oberflächlich gut aussieht, aber sobald du mal 3 Minuten gespielt hast, feststellst, ja, okay, das war nett gemeint, sondern es ist halt, ja gut, es ist halt jetzt in dem Fall von Splash Damage. Ich meine, man fühlt, dass es eine Firma war oder ist, die zumindest mal gute Spiele gemacht hat.
Das Wichtigste dazu, hast du allerdings vergessen.
Also die haben ja hier Wolfenstein, nicht Return to Castle Wolfenstein, sondern diesen Multiplayer-Part, wie heißt der? Quake Wars. Nee, Enemy Territory, genau. Quake Wars haben sie gemacht, aber davor haben sie Wolfenstein Enemy Territory gemacht. Kennst du den Multiplayer-Only?
Nee.
Hochgelobten.
Nie gespielt. Genau. Das ist nach meiner Zeit am PC gewesen.
Naja.
Ich möchte noch festhalten, das Wichtigste.
Ja.
Splash Damage wird nicht mit einem großen S geschrieben.
Nein?
Nein. Ich zeige gerade das Logo.
Scheiße.
Damit die Hörer das auch
mit. Nicht mal Damage wird groß geschrieben.
Nein, nichts wird groß geschrieben.
Was ist denn hier los? Also
diese ganze Information war für die Füße. Nur um das mal tatsächlich festzuhalten.
So, mehr habe ich nicht zu dem Spiel zu sagen. Man sollte es ausprobieren, das ist sehr schön.
Da darfst du gleich beim nächsten weitermachen.
Oh, nee.
Doch. Das ist jetzt aber, wie lange brauchst du dafür ungefähr, ist jetzt die Frage.
Also so, nicht lange oder extrem lange?
Die nächste Minute sollten sich alle, die so Art-Spiele irgendwie nicht mögen, vielleicht mal kurz ausklinken.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Was habe ich empfohlen? Hundreds.
Richtig.
Ah. Ja, aber das ist auch, glaube ich, gerade so tierisch gehypt. Das musste ich mir kaufen, weil ich Grafiker bin. Ist ein kleines Spielchen, total minimalistisch, höchstens dreifarbig.
Ich wollte gerade sagen, hat es mehr als zwei Farben? Also genau genommen ist es eh nur schwarz und weiß. Also
na, und rot.
Rot, ja.
Also einfarbig, ja, wenn man es so sieht. Ja. Und zwar, das Spiel heißt Hundreds, also ausgeschrieben. Und hat den Sinn, man hat mehrere Punkte. Man muss pro Level auf 100 Punkte kommen. Wenn man die Punkte antippt, werden sie größer und eine Zahl innerhalb dieses Böbbels, dieses Kreises zählt halt bis, ich schätze mal, 100 ist das Maximum. Und alle Kreise werden zusammenaddiert und wenn man 100 erreicht, hat man gewonnen. So viel zu den Regelmäßigkeiten der Grundfunktionalität. Jetzt ist das natürlich nicht ganz so einfach, weil die Punkte, wenn man sie berührt und sie größer werden, werden sie rot. Und solange ein Gegenstand rot ist, darf er nichts anderes berühren. Und je länger du das Spiel spielst, je weiter fortgeschritten du, je weiter du kommst in den Leveln, bewegen die sich natürlich und kommen natürlich neue irgendwie Spielelemente hinzu. Zum Beispiel gibt's eine Kreissäge, die fliegt rum und die setzt alles auf null zurück. Und an dem Level sitze ich gerade, ich schaff's nicht. Da ist ein Punkt, den muss ich auf 100 bringen, weil wenn du nur einen Punkt hast, musst du genau den auf 100 bringen. Wenn du zwei hast, kannst du 50-50 machen oder wie auch immer. Der Punkt und die Kreissäge bewegen sich auf einer horizontalen Achse. Die sind fest in dem Level. Und ich komme bis 92, dann sägt mir die Kreissäge wieder alles auf null zurück. Ich schaffe das Level nicht. Aber in anderen Leveln zum Beispiel sind zwei Punkte miteinander verbunden. Die zählen erst nach oben, wenn du beide Punkte berührst. Wie gesagt, dann bewegen die sich rum und du musst halt darauf achten, dass während du die beiden hochzählst, oder wie viel auch immer, dass sie keinen anderen Punkt berühren. Und man muss es erleben. Es klingt tatsächlich ausgesprochen simpel, aber es macht ein bisschen Spaß.
Ich habe es bei dir gesehen auf dem iPhone.
Ja, für dich ist das nichts. Und hast
mir trotzdem anscheinend nicht geholt.
Ja, ja. Ist auch relativ teuer. Ist, glaube ich, ist Universal-App, glaube ich.
17 Euro oder so waren es doch,
glaube ich. Ja, hier 17,99.
Nee, das kostet 100.
Nee, glaube ich, kostet irgendwie 2,50 Euro oder sowas. Und ist runtergesetzt. Für weiß es erst vor ein paar Tagen oder vor einer Woche gelauncht.
Also ist auf 2,50 runtergesetzt?
Ja, es ist auf 2,50 oder 2,60 oder was der Preis ist, ist runtergesetzt.
Naja, bei dem Hungerlohn, den Artists bekommen, ist ja kein Wunder, dass sie mit sowas Geld verdienen müssen.
Und ich habe tatsächlich eine negative Sache über das Spiel zu sagen. Entweder gibt es ihn nicht oder ich konnte ihn nicht finden, was gleich bedeutend ist. Ich konnte den Back-to-Menu-Button in den Leveln nicht finden. Ich muss die App immer beenden, muss sie aus der Taskleiste rausschmeißen und die App neu starten, um ins Hauptmenü zu kommen.
Ja, oder das Level halt gewinnen.
Oder das Level gewinnen, das wäre noch eine valide Option.
Vielleicht ist es von Chuck Norris, der geht davon aus, dass man nicht verlieren kann.
Ja, das Kreissägen-Level schaffe ich nicht. Es tut mir leid. Ja.
Gut.
Ja, siehst du?
Ich habe noch was. GeoMaster Plus.
GeoMaster Plus, das klingt schon so, als braucht man's.
Das ist auch eher am Rande ein Spiel. Naja, es ist ein Ratespiel. So ein Erdkunde-Rate-Ding.
Oh, da bin ich gut.
Gab's in den 12-Tage-Geschenke-Tagen von Apple,
ach Gott,
die es immer gibt.
Die habe ich nicht mal runtergeladen.
Einen Haufen Schrott. Und es gab allerdings an einem Tag, witzigerweise, weil mein Telefon auf Englisch steht oder mein iPads auch, habe ich was anderes angeboten bekommen als die...
Das hatte ich letztes Jahr auch.
Obwohl ich den deutschen Store nutze, habe ich was anderes angeboten bekommen als das, was es an dem Tag sonst gab. Ich glaube, es war eigentlich ein deutschsprachiges irgendwas, Buch oder so, oder Musik für den Tag. Und ich habe halt eben dieses GeoMaster Plus bekommen. Und das Ding ist ganz geil. Hat einen großen Nachteil, muss ich am Anfang nennen. Es hat unfassbar lange Ladezeiten. Ich weiß nicht warum, selbst auf dem ganz neuen iPad ist es ewig lang am Laden. Aber selbst ist es ganz cool. Du kriegst, wenn es dann geladen ist, verschiedene Kategorien. Und du musst halt Erdkunde-Fragen beantworten in so einem spielerischen Stil. Wählst zum Beispiel Europa aus, wählst Hauptstädte aus, dann kriegst du halt so eine Europakarte und dann sagt er, nennt er dir halt Hauptstädte und du musst es mit dem Finger positionieren.
Ah,
wo
cool.
Die ungefähr sind. Je nachdem, wie nah du dran bist, kriegst du halt Punkte.
So offensichtlich, dass das noch niemand gemacht hat bisher, und, ja?
Oh, ich glaube, es gab so ähnliche Dinge, aber das Ding ist jetzt auch nicht super neu. Ist halt jetzt im Rahmen dieser Aktion nochmal gefeatured worden und es macht schon Spaß. Das kannst du natürlich dann für die ganze Welt machen. Du kannst USA, Südamerika, Europa, Asien und so weiter. Dann hast du so Spezialkategorien auch noch. Sowas wie Seen, Meere und Berge.
Okay.
Du hast Flaggen dabei. Flaggen kann ich traditionell immer ganz gut. Ich irgendwie, also kann ich
könnte Berge, glaube ich, kann ich ganz schlecht.
Und ich war schon erstaunt, wie schlecht ich Länder in Afrika zuordnen konnte. Und das ist halt ein ganz cooles Spiel, um sowas auch mal zu trainieren. Also wer so halbwegs Spaß an Erdkunde hat.
Costa Quanda? Also sonst gut,
ich kann es jetzt gerade nicht nachgucken, weil es war halt free an der, zu der Zeit. Sehe ich jetzt auf dem iPad nicht. Muss ich mal
Aber ich kann mal gucken. Ne?
So GeoMaster Plus heißt das Ding.
GeoMaster Plus.
Man kann dann halt auch weiter leveln.
Es
wird dann halt immer schwieriger auf Dauer. Zum Beispiel gibt es so Monuments, gibt es auch. Also so Sehenswürdigkeiten auf der Welt. Die ersten paar sind auch ziemlich simpel. Also ich sag mal so, das Brandenburger Tor und Eiffelturm und solche Dinge oder Freiheitsstatue, die kriegst du noch halbwegs platziert auf einer Weltkarte. Da musst du auch nicht so ganz genau sein. Da kannst du auch ruhig mal 200 Meilen nebendran liegen, so ungefähr. Wenn du aber dann halt einige dieser Runden geschafft hast, dann irgendwann werden sie halt dann echt krass, weil dann kommen dann Gebäude, von denen er nie gehört. Und da muss halt, muss am Namen so ein bisschen schließen, in welchem Land könnten die denn stehen. Und dann irgendwann hörst du halt auf, haben so ein Highscore eingebaut. Das ist aber mehr so, nach dem Modus gibt's halt dann, was weiß ich, meine Freundin und ich spielen es zum Beispiel beide und man duelliert sich so ein bisschen in den Highscores. Das könnte man da durchaus machen. Ne?
So, kann es wieder mal sein, dass der App Store ein bisschen rumspackt?
Ja, das...
Also auf dem iPhone finde ich hier nur GeoMaster.
Ja, das heißt
auf dem iPhone. Icon, auf dem Icon ist eine 2, also GeoMaster 2.
Ja, das heißt auf dem iPhone GeoMaster 2 und auf dem iPad heißt GeoMaster Plus.
Ah ja, okay. Und es kostet 89 Cent und hat verdammt gute Bewertung. Und es sieht eigentlich recht schick aus.
Das sieht hübsch aus. Es ist einfach, im Prinzip ist das Spiel eine Weltkarte, wenn man so will. Und die ist halt ganz nett gemacht. Da gibt's, das dient auch nur zum Tippen sozusagen, einfach als Hintergrund. Und da hast du so die Fragen, das ist teilweise ein bisschen Animation mit dabei. Ist alles nichts mega Aufwendiges. Aber es macht einfach Spaß.
Oh, es ist gut bewertet.
Ich mochte sowas schon immer. Und das Ding war für mich von den Apps, die es jetzt kostenlos gab, aus der Geschenke-App von Apple, war das an sich wirklich gut.
Da gibt's meistens nur Dreck.
Ja, die letzten Jahre fand ich schon, waren bessere dabei. Dieses Jahr, wer deutsche Bücher mag, gab's zwei eigentlich ganz gute. Es gab einen Ken Follett, die Pfeiler der Macht, und es gab, das ist so ein bisschen mehr so ein Frauending, aber die ist recht beliebt, und dann Rita Falk, Winterkartoffelknödel.
Ich glaube, deine
Freundin lief das, ja, die heißt so. Deine Freundin liest, glaube ich, von der Bücher, wenn ich mich richtig erinnere.
Echt? Namen, außer mein eigener, sind Namen für mich Schall und Rauch.
Wie auch immer. Jedenfalls, ist wir sind ja im Games-Bereich hier. Ich wollte aber nur sagen, GeoMaster Plus ist durchaus cool. So, und dann habe ich noch einen Rant.
Jetzt.
Im iOS-Bereich. Wir haben ja vor einer Weile von Baldur's Gate gesprochen.
Uiuiui. Ich ahne, was kommt. Und du hast recht.
Lass es mich einfach so sagen, es ging völlig schief.
Ja.
Ich habe mich tierisch auf dieses Spiel gefreut auf dem iPad. An dem Tag, wo es rauskam, habe ich für 7,99 oder 8,99 sogar, eins von beiden, habe ich direkt gekauft.
8,99 glaube ich.
Weil ich mir dachte, das Ding war damals super. Die haben geschrieben, dass sie alles komplett geändert haben, was die Bedienung angeht. Und auch kurz vorher noch hieß es ja, sie haben das optimiert auf Touch und alles drum und dran. Es ging völlig in die Hose. Das Ding ist aus meiner Sicht nicht spielbar auf Touch. Die Steuerung ist noch genau die gleiche wie damals. Was sie gemacht haben, ist halt den Mauszeiger sozusagen durch den Finger zu ersetzen. Mit all seinen, ja,
wie soll ich sagen? Ja, ich finde sogar, die haben was schlechter gemacht. Ist das immer noch so gewesen? Ich hatte es bei dir kurz ausprobiert, wenn du den Finger irgendwo hintouchst. Nee, Quatsch, umgedreht. Wenn du eigentlich den Finger drauf touchst, um den Ausschnitt zu bewegen und nicht den Charakter zu bewegen.
Ja.
Und du tappst, schiebst und lässt los, dass dann an der Stelle, wo du loslässt, der Typ hinläuft. Das ist kein Bug.
Nee, ich hab's auch tatsächlich.
Das ist ja total, dämlich.
Ich hab's tatsächlich nicht großartig weitergespielt. Ich hab's noch, nachdem wir es in der Firma angeguckt haben, habe ich nochmal abends irgendwie ein paar Minuten angeguckt. Das Ding ist nicht nutzbar. Man will in ein Gebäude reingehen, man tippt irgendwie in die Tür, über die Tür, so leicht irgendwie. Irgendwann kriegt man es nach
Gefummel mal hin. Die alten Highlights, die aus dem alten Spiel.
Nee, null. Also man kriegt es irgendwann mal hin, dass sie da reingehen. Dann hat das Ding hat eine KI, die ist eine Katastrophe. Ich stehe in einem Haus drin, will eine Treppe hochgehen in den ersten Stock. Ich habe vier Personen, die halt da, also in meiner Party, die sind, die da hochlaufen wollen. In dieser einen Szene hast du irgendwie vier oder so schon am Anfang mal testweise dabei. Ich tippe da oben hin, da geht einer hoch. Drei klemmen sich unten irgendwie fest. Dann tippst du mal woanders hin, dann sind plötzlich zwei oben. Dann kriegst du drei und dann willst du alle und dann laufen wieder zwei runter. Weil irgendwie, also, das macht mich wahnsinnig.
Ich glaube, das war früher genauso, aber da war man am PC, an seinem 14-Zoll-Monitor.
Ich weiß es nicht.
Und das, glaube ich, war kein Problem.
Ich weiß es echt nicht. Also es geht nicht. Es ist einfach mega oldschool. Du kriegst die Sprüche nicht mal erklärt, die Zaubersprüche. Du musst an irgendeiner Stelle, kannst du, glaube ich, doppelt tappen irgendwo, um dir die anzugucken, aber nicht da, wo du sie verwenden würdest. Das heißt, du weißt nicht, was die Dinge überhaupt machen. Du wählst sie irgendwo aus oder aus deinem Zauberbuch und hast an der Stelle keine Ahnung, was diese Sprüche tun.
Du sollst das Spiel wahrscheinlich auch mit dem aktuellen Dungeons and Dragons Regelwerk.
Ja, nee, das brauchst du, glaube ich, auch.
Moment, sonst du nein, das aktuelle ist auch wiederum falsch. Ich glaube, die benutzen das Zweier oder das 2 Enhanced oder wie das heißt. Oder ist das 2? Ich weiß es nicht.
Also ich kann nur sagen,
spielt die alte PC-Version.
Ja, wenn ihr was spielen wollt, spielt die alte PC-Version. Ich bin mega enttäuscht von dem Ding. Ich habe es, glaube ich, auch noch installiert. Ich hoffe darauf, dass vielleicht ein Update kommt, was so viel sagt wie:
Jetzt
wir haben es gelöscht. Der Button tut nichts mehr, du kannst die App entfernen. Nee, oder sie schreiben tatsächlich sowas wie, ja, jetzt geht's. Und alles ist komplett anders. Also wirklich, das Ding ist, es hat mit dem Intro noch so schön angefangen, aber das war's.
Nee, ich war bei dir schon da enttäuscht.
Mit dem, ja,
das war nicht mehr das Original-Intro, das mag ich gar nicht. Das Original-Intro war der Hammer.
Ich bin halt überhaupt kein Nostalgiker, von daher wäre das nicht so schlimm gewesen. Aber das Spiel hat damals Spaß gemacht und da habe ich mir schon gedacht, naja komm, das guckst du dir mal an. Und ich finde halt dieses Konzept, mal so ein tiefes Rollenspiel zu spielen auf dem iPhone oder
auf dem
iPad, finde ich total geil.
Was perfekt für Touch wäre.
Aber hierbei ging es schief. Ja. Und leider muss ich auch noch sagen, die Steuerung ist ja das Einzige. Es ist halt doch auch schon ein bisschen hässlich geworden mittlerweile.
Aber das ist das Witzige, ja. Sie entfernen das Original-Intro, das wohl bemerkt voll animiert war, und ersetzen es mit einem neu gezeichneten Intro, das nur Kernsituationen als Bild darstellt und es schnipst zu einem anderen Bild. Ja. Aber eigentlich haben sie das Spiel unangetastet gelassen. Das ist also eigentlich komplett komisch.
Verstanden habe ich es auch nicht. Die ganze UI, also natürlich die Steuerung, auch die UI ist irgendwie schlimm. Ist genau wie vorher und das macht alles auf Touch überhaupt keinen Sinn.
Ich glaube, es tut deshalb so weh, weil es eigentlich, wir wissen es, aus Erfahrung ein so großartiges Spiel ist.
Baldur's Gate war ein super geiles Spiel, aber auf dem iPad, nee, geht nicht. Sorry, der Rant musste jetzt mal sein.
Nee, es ist sehr wichtig. Und ich habe auch noch einen kurzen Punkt, nämlich und zwar möchte ich kurz erwähnen, für Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, der PS3 Store ist jetzt über Web, über einen Browser verfügbar. Man kann sich einloggen und kann dort Dinge kaufen.
Das Thema wäre jetzt in 3 Themen gekommen.
Echt? Schade. Ja. Mist.
Aber
ich dachte, du klangst so, als würdest du den den Spielebereich.
Nee, ich habe noch 2 Themen von dir. Also ich schließe ihn für mich ab. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Du hast allerdings noch, ich glaube, du suchst dir die Spiele so ein bisschen nach Titel aus.
Echt?
Ja, ich glaube schon. Weil das ist jetzt so ein Steam-Ding. Tiny and Big, Grandpa's Leftovers.
Da habe ich leider nur erst das erste Level gespielt. Ist ein deutsches Spiel von einem Indie-Entwickler in Deutschland. Sehr, sehr schick. Kann ich jedem empfehlen. Das war irgendwie mal die Tage um Weihnachten oder davor, keine Ahnung. Mal ein bisschen runtergesetzt, da habe ich das gekauft.
Mac-fähig?
Ja. Ich meine sogar, du kannst es auch, wenn du möchtest, im Mac App Store kaufen. Aber da will ich jetzt gerade nicht drauf wetten. Auf jeden Fall kannst du es im Steam Store kaufen, ist für Windows und Mac, ist ein Third-Person-Spiel, wie gesagt aus Deutschland, extrem wie sagt man, unique, eigenständiger.
Sag den Satz mal weiter, dann kann ich dir auch sagen, ob das Wort
extrem Sinn macht. Uniker Grafikstil, durchaus positiv gemeint.
Einzigartiger Grafikstil.
Einzigartig, das ist auch gut. Third-Person-Spiel und die Kernmechanik des Spiels ist, du hast so eine Art Waffe, die schießt einen Strahl und du kannst die ganze Welt kannst du zerteilen. Steine, Gegenstände, also alles. Und daraus musst du das Level zusammenbauen quasi, also zusammenschneiden. Und einen Punkt erreichen, der dich zum nächsten Level bringt. Und da sind so kleine geskriptete Events drinne, am Anfang so ein bisschen Tutorial-mäßig, der dir das erklärt, hier, da musst du das und das machen. Die Objekte sehen manchmal natürlich auch so aus, spielt so in so einer Art Wüste, Texas-Style, rote Steine und so, zumindest in dem Level, in dem ich war, wobei laut Vorschaubildern wird das nochmal ein bisschen variantenreicher. Aber da bin ich jetzt zurzeit. Und das sieht alles natürlich auch schon ein bisschen so aus. Manchmal will die Form des Steins schon, dass du da und da schneidest, damit ein Stein physikalisch dann so runterrutscht, dass du drauf springen kannst oder sonst was. Ist sehr, sehr schick gemacht. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Sie haben ihre eigene Engine geschrieben, damit sie diese Schnittmechanik da reinkriegen. Und es läuft butterweich, flüssig, also sehr gut und macht echt Spaß. Und du kannst nicht nur schneiden, sondern du kannst auch, du hast wie so eine Art Gripple, so eine Art Greifarm. Kannst du schneidest irgendwas durch, wirfst den Greifarm dran und kannst dann diesen Stein auch ziehen. Und als drittes Werkzeug hast du eine Rakete, die macht das gleiche wie der Arm, bloß von dir weg. Also je nachdem, in welchem Winkel du das an den Stein ranwirfst, kannst du eine Rakete dran werfen und kannst sie dann zünden und dann schießt die den halt in die entgegengesetzte Richtung weg. Und je nachdem, wie groß du die Steine schneidest, mit mehr Velozität oder weniger, Es ist wirklich sehr schick. Ich glaube generell auch runter, also nicht runtergesetzt, ist es nicht allzu teuer. Ich weiß nicht, 10 Euro, 15 vielleicht, schätze ich. Kann man ausprobieren und unterstützt einen kleinen deutschen Indie-Entwickler. Es macht ausgesprochen Spaß. Und der Grafikstil ist, hat man wirklich noch nicht gesehen. Es sieht wie so schraffiertes 2D-Comic aus, aber halt in 3D und echt gut gemacht. Ja, für dich wäre es nichts, aber dann kauf's einfach, damit die Jungs 15 Euro verdienen und lösch es gleich wieder. Oder du kannst ja bei Steam einstellen, dass es gar nicht erst runterlädt, dass du nur zahlst. Geht auch für dich dann.
Okay, mach ich.
Sehr schön. Damit habe ich meine gute Tat getan heute.
Sehr gut. Ja, dann haben wir noch ein kleines Thema. Du hast eben schon den PlayStation Store erwähnt. Es gibt auch noch die News vielleicht, dass Steam Big Picture jetzt für alle verfügbar ist.
Genau, war ja vorher, also Windows natürlich, war aber für den Mac, glaube ich, nur für die Leute, die in den Optionen einstellen, dass sie die Beta, an Betas teilnehmen möchten, und jetzt ist es halt für alle da. Ich glaube sogar schon auf diesem neuen Linux-Ding. Aber es ist tatsächlich nur was für Fernseher. Also du kannst es mit der Maus bedienen, aber es hat keinen Mehrwert.
Ja.
Jetzt bricht das Thema ab und geht zum nächsten. Du guckst schon wieder so, als müsstest du irgendwas anderes erzählen?
Nee, ich wollte nur dir lauschen. Also, aber jetzt reicht's auch.
Mhm.
Also, ich bin Games-Bereich
auch schon, hätten ich auch wir schon trocken gelabert.
Games-Bereich hätten wir tatsächlich durch.
Also, ich fand's schön.
Ja.
Ist jetzt auch schon eine Stunde 20 alt.
So, können wir durchaus mal was über Macs erzählen vielleicht. Mhm.
Gibt's da denn was Neues?
Ja, du hast das erste Thema aufgeschrieben. iTunes 11.
Aber warum schreibe ich immer Themen auf? Ist halt neu rausgekommen und ist eine...
Findest du gut?
Ich find's eigentlich gut. Es ist nur
eigentlich,
ganz,
das ist der schlimmste Weichmacher, den es überhaupt gibt.
Nee, ich find's gut, aber manche Dinge verstehe ich nicht. Also Apple unter anderem, ja, ist ja zumindest derzeit noch ein bisschen dafür bekannt, dass sie wohl angeblich mal schöne UIs gemacht haben. Sowohl optisch als auch benutzertechnisch. Und also diese, wenn du in den iTunes Store gehst, springen da Buttons in diesem Balken da oben, in dem du wieder zurückspringst in deine Library, und springen da Buttons von links nach rechts mit einer Logik, die mir nicht nachvollziehbar scheint. Also um jetzt wenigstens ein Negatives zu nennen, weil ansonsten finde ich das Update toll. Ich bin nicht so alt iTunes versessen. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, oh, das alte war schöner, weil es hat für, weiß ich nicht, 10 Jahre funktioniert.
Gibt's jemanden auf dieser Welt, der das alte iTunes schön fand?
Nö, aber ich glaube, es gibt genug, die sagen, es hat irgendwie, haben sie sich 10 Jahre lang damit arrangiert, und sie hatten irgendwie eine Art Workflow, ihre Musik zu managen und zu benutzen. Ich bin halt nicht so. Ich freue mich drauf. Es ist irgendwie konzentriert sich noch mehr auf deinen Content irgendwie, ja, mit schönen großen Bildern und sowas, und das klappt jetzt auf, so ein bisschen iOS-stylisch. Ich habe fast das Gefühl, da könnte man die Zukunft von Apple sehen, was Apps für den Mac anbelangt. Ich bin mal gespannt, was sie mit ihren Office-Anwendungen machen, die mal tatsächlich wieder geupdatet werden könnten, nebenbei gesagt.
Ja.
Ansonsten finde ich iTunes eigentlich ganz schick. Ich weiß gar nicht, warum ich das Thema aufgeschrieben habe. Ich benutze es immer so ein bisschen als News-Aggregator, dieses unsere Shownotes.
Aber iTunes 11 gefällt mir auch gut.
Ganz cool.
Also ich finde es ganz hübsch. Mir hat das Alte auch überhaupt nicht gefallen. Ich habe es halt benutzt, klar, machst du so halt. Aber das 11er gefällt mir deutlich besser. Was mir aufgefallen ist jetzt, weil ich da letzten Tage Geräte gesynkt habe und so, das Erkennen oder das Starten vom Syncing, wenn du mal ein Gerät angeschlossen hast, das ist irgendwie sehr träge. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur an iTunes 11 liegt oder auch irgendwie daran, dass viel auf meinem Rechner offen war, aber gefühlt ist es noch träger, als es vorher unter dem iTunes 10.7
war. Kann ich sagen, ich muss echt zugeben, ich synke ganz wenig. Also ich habe jetzt mal letztens wieder mein iPhone am Rechner gehabt, weil ich die ganzen Weihnachtsfotos mal runtergeladen habe.
Ich habe es nur wegen der Fotos gemacht, weil ich die drauf haben wollte auf neuen Geräten.
Oder die Richtung, ja. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich mein Telefon selten an iTunes. Ich muss mich echt manchmal zwingen, das ranzumachen.
Ja,
und
kannst ja bei Wi-Fi Sync machen, du musst ja gar nicht an
iTunes. Ja, aber das hatte ich, als es neu war, an. Das habe ich relativ schnell danach wieder ausgeschalten, weil sobald du sitzt am Rechner und hörst Musik oder irgendwas, keine Ahnung, zumindest mit dem alten iTunes, wo du diese Leiste links immer hattest, die man übrigens jetzt wieder einschalten kann, wenn man oldschool ist, irgendwie meine Freundin kommt nach Hause und zack, ist ihr iPhone in der Liste drinne und will irgendwas synken oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall nervt es mich schon, wenn es einfach nur in der Liste auftauchte. Dann geht sie wieder, dann ist es weg und dann weiß ich nicht, macht irgendwer das Wi-Fi-only iPad an und zack ist es da, weil der Wi-Fi-Adapter anging. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, pass auf, gib mir jetzt alle Geräte, schalt sie, ich habe sie dran gesteckt, habe das Wi-Fi-Syncing ausgeschalten. Also musste man sie da dran anschalten?
Ja,
musste man mit Kabel anstecken.
Anzuschalten. Deswegen habe ich sie überhaupt angeschaltet, weil ich die Syncing halt anmachen wollte bei Wi-Fi-Sync und dazu musste so einmal mit Kabel anschließen.
Nee, und also ich fand die Idee toll. Erstens hat mich das genervt, dass sie ständig an- und ausgingen, ja, oder zumindest an. Und B ist, also weiß nicht, wie das jetzt mit iTunes 11 anders ist oder weiß ich nicht, aber mit dem davor, mit dem iTunes, war Wi-Fi-Sync jetzt auch nicht so richtig cool. Also es war langsam und manchmal habe ich das Gefühl, nicht so richtig zuverlässig.
Also ich habe das Problem bei uns auf der Arbeit, dass dort halt eben mit dem Wi-Fi-Hotspot, obwohl die alle Geräte im gleichen drin sind, das irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Ich habe es hier zu Hause nicht ausprobiert, weil ich es tatsächlich heute erst aktiviert hatte.
Echt?
Ja, ich
weiß nicht, irgendwie so ein Jahr alt oder noch länger. Oder?
Was?
Wi-Fi-Sync.
Ach, das habe ich schon zigmal aktiv gehabt, aber ich habe doch Gerätetausch gemacht von der Weile.
Ach so, meinst
deswegen habe ich das auf denen jetzt erst installiert. Aktiviert, meine ich.
Okay. Ansonsten, weiß nicht, iTunes 11.
Ja.
Eigentlich ganz schick geworden.
Ja, zum Thema Gerätetausch.
Aber die könnten mal irgendwann echt die Apps und sowas rausnehmen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es lange Zeit her, ja, dass es mal so Musik und Video war. Ja. Selbst ein Video ist streitbar oder auch Bücher. Ich meine, die Bücher sind, also ganz ehrlich, iTunes, das System ist nicht für Bücher gemacht. Selbst Audiobücher werden unter Bücher gelistet.
Ja, ich weiß, das ist
irgendwie alles ein bisschen stuhl.
Bücher finde ich schon grundsätzlich okay, da müsste das System ein bisschen besser damit umgehen können. Ich hatte mir heute mal gerade kurz drüber geredet. Ich versuche da gerade irgendwie konsistent über mehrere Devices meine PDFs, die ich in iBooks speichere, konsistent zu halten. Und das ist irgendwie auch nicht so ganz einfach, weil das, was auf dem Mac ist, nicht zwar rübersynkt auf die Geräte, wenn ich es anschließe, aber alles, was ich auf irgendeinem iPhone oder iPad gespeichert habe an PDFs, synkt er nicht auf den Mac zurück. Und das misst.
Ja, was ich schlimm finde, ist, wobei das auch ein bisschen auf Musik zutrifft, aber ich habe kein iTunes Match, von daher trifft es mich nicht so hundertprozentig. Aber bei Büchern...
Du hast immer noch kein iTunes
Match. Ja, nee, es ist Dreck, ich brauch's nicht im Moment.
Ist das Spotify oder irgendwas?
Nee, ich höre Podcasts. Viel zu viel, als dass ich dann Musikabo lohnen würde. Nee, das funktioniert schon sehr, 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 sehr gut. Nee, aber was ich meine ist, was mich bei Büchern nervt, ist, mal angenommen, du hast dein iPhone angeschlossen oder dein iPad oder was auch immer. Dann sagst du, bitte nur das und das Buch synken oder alle meinetwegen oder was auch immer. Und dann kannst du ja noch selber auf deinem iPhone dann einstellen, dass neue Bücher bitte sofort gesynkt werden. Und weißt du, da hast du so irgendwie so zwei Sync-Mechanismen.
Kommst du aber nicht in die Quere.
Kommen sie nicht?
Nee.
Echt? Okay. Also, aber weißt du, was ich meine? Also als rein optisch als User denkst du, ja, was macht er nun? Muss ich jetzt in iTunes irgendwie alle anschalten, damit er dann die über over the air richtig korrekt synkt? Oder muss ich selektiv machen oder darf ich das gar nicht anfassen?
Wenn du automatisch einen Download für Bücher angeschaltet hast auf deinen iOS-Geräten, dann lädt er die Bücher unter, die du halt gekauft hast im Apple Store. Im App Store, besser gesagt, oder in iTunes. Im iBook Store, jetzt habe ich den richtigen Begriff. Also alles, was du im iBook Store kaufst, lädt er halt auch runter, wenn du auf den anderen Geräten, wenn du sagst, ich möchte die Bücher automatisch runterladen. Die Sync mit dem Synchronisation mit dem Mac ist trotzdem noch sinnvoll für andere Bücher. Also ich habe zum Beispiel einige PDFs Bücher, halt, nicht nur für PDFs, für EPUBs halt eben, was der Standardformat für die Bücher ist. Ja. Ich habe eine Menge tatsächlich von denen, irgendwie so 20 oder so, die ich halt aus anderen Quellen habe. Viel ist ja so Creative Commons License und ja, das liegt halt dann, packe ich halt auf dem Mac da drauf und das schiebe ich mir halt auf die Geräte darüber und dafür ist der Sync sinnvoll. Ich habe ihn aber für alle Bücher an, da tauchen natürlich auch die auf, die man gekauft hat, im iBook Store ganz normal. Das kommt sich aber nicht in die Quere mit dem Automaten.
Aber ich will einen iBook Store auf dem Mac haben, getrennt von iTunes. Also, weißt du, wie auf iOS, wo du einen Bookstore hast, in dem du gleichzeitig auch, also, den du gleichzeitig als Reader nutzt.
Wäre mir persönlich auch lieber, ja.
Naja. So viel dann doch zu iTunes 11.
Ja. Ansonsten, ich habe schon ein paar Mal gespoilert jetzt. Ich habe ein bisschen im Weihnachtsrausch mir ein paar Sachen gekauft.
Ja, wollte gerade sagen, nur so kann man das erklären.
Ja.
Ja. Bitte, jetzt erzähl.
Also ich konnte dem iPad Mini nicht widerstehen.
Weiter.
Ja. Das iPad 4 war auch nicht so ganz schlecht.
Ja, BookBook.
Dann habe ich mir das BookBook gekauft fürs iPad Mini.
Und fürs iPhone 5 ist auch mittlerweile angekommen.
So, das iPhone 5, das hatte ich schon gesagt. Ja, das habe ich also mir auch geholt. Und habe mir eine wundervolle Timbuktu Messenger Bag für iPad bestellt. In den USA.
Was ich wertschätze, denn ich bin großer Timbuktu-Fan.
Genau. Auf jeden Fall habe ich mir das geholt. Und jetzt, ich habe dann so eine Geräte-Rochade gemacht, weil meine Freundin hat jetzt mein iPad 3. Und ich habe ja das iPad 4.
Ja.
Als so Leistungsgerät sozusagen. Und das iPad Mini so als...
Jetzt bin ich gespannt, als?
Ja, da gebe ich echt zu, das ist so ein Spaßgerät. Das habe ich mir geholt, weil es halt irgendwie...
Weil es gut in dieses Bookcase passt.
Ja, was ich mir halt auch extra holen musste. Aber wie auch immer, also auf jeden Fall, es ist schon hübsch.
Und nee, gebe ich zu.
Ich habe bei dem iPad Mini aber, muss ich sagen, kein Rechts-Unten-Modell gekauft.
Ah.
Nee, ich habe das Mitte-Unten-Modell gekauft. Mit der Logik... Also iPad 4 kann ich dich beruhigen. Habe ich das Rechts-Unten-Modell gekauft?
Ja, Gott sei Dank.
Aber bei dem iPad Mini ist es ja so, wenn ich bedenke, wie groß die Sachen sind oder wie klein die Sachen fürs iPad Mini sind, weil es ja nur die niedrigere Auflösung hat, macht es auch irgendwie keinen Sinn, die
50 GB Variante
zu kaufen.
iPad 1
Anwendung. Ja, iPad 1 und 2 Auflösung.
Hat das Ding eigentlich eine Kamera?
Ja, ja, hat auch eine Kamera. 5 Megapixel.
Vorne und hinten.
Genau, hat vorne eine HD-Cam und hinten 5 Megapixel. Ich glaube, die gleiche Ausstattung sogar wie das iPad 4. Ich meine, da sind die gleichen Teile drin.
Weißt du, was ich gerade überlege? Ich müsste mir, gut, ist vielleicht teurer als ein Buch, aber ich könnte mir ja eigentlich ein ganzes Bücherregal mit diesen Book-Book-Dingern kaufen. Sieht bestimmt total teuer aus.
Wahrscheinlich.
Aber es ist wahrscheinlich ein gebrauchtes Buch günstiger.
Ja.
Okay.
Also für die jetzt ein iPad Mini in Deutschland gekauft haben und die das Book-Book als Hülle auch für diverse andere Geräte vielleicht hatten, für ihr MacBook oder iPad vorher oder fürs iPhone, denen sei gesagt, für das Mini gibt es in Deutschland noch nicht. Ich habe es in den USA drüben bestellt, 59
Also hier über einen Dollar. Großen Teich.
Ja, richtig.
Der Spruch muss kommen.
Ja, also, ich habe es in den USA drüben bestellt, 59 Dollar, irgendwie nochmal...
Dann nochmal das Doppelte drauf für Shipping?
Also ich habe summa summarum so 60 Euro, 70 Euro oder sowas bezahlt dafür, glaube ich. Weil hier nochmal Zoll halt kommt kam, das musste ich noch zahlen, als sie mir das nicht gebracht haben. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, auch das finde ich wieder gut. Ich finde es das schlechteste Book-Book von der Halterung für das iPad, weil die innen so eine Ledermanschette halt gemacht haben dafür. Die ist schon praktisch, aber ich finde sie nicht gerade schön. Und man kann das dann so losklippen, also ist mit so Druckknöpfen ist das festgemacht sozusagen.
Ach so, das hat ja so eine Möglichkeit, das schief zu stellen.
Und dann kann man das halt so aufstellen, weil da so ein Lederfläppchen hinten dran ist, um da etwas besser drauf tippen zu können. Das ist schon alles okay, die Anschlüsse sind auch zugänglich, aber es ist halt, ja, es ist irgendwie
es riecht nach echtem Leder.
Super, das ist auch echtes Leder. Also ich hatte schon überlegt sogar, ob ich mir dieses Lederding da innen rausschneide, weil ich es eigentlich nicht so geil finde.
Ja, komm, bestellst es extra übergeflogen und dann zu
schneiden. Ich finde die Hülle halt großartig. Also außenrum, das finde ich total geil. Nee, aber innen dieses Lederding ist so, ich habe es jetzt da drin gelassen, weil ja, es ist irgendwie doch ganz nett.
Ich sehe gerade, auch um das Thema anzusprechen, dieses Book fürs iPhone 5 ist ja eine massive Steigerung im Vergleich zum iPhone 4.
Oh ja.
Und die ist richtig schick, aber ich sehe gerade, diese gleiche Mechanik könnte man iPad 4, weiß ich nicht, aber definitiv nicht fürs iPad Mini benutzen, weil das ist ja ein bisschen, der Rahmen ist ja ein bisschen rund. Da könnte man es nicht so richtig reinklippen. Das ist das Coole an dem iPhone Book. Es sitzt einfach wie, also es passt.
Genau, also bei dem iPhone Book ist so ein bisschen das Ding, dass es halt natürlich immer das Problem ist, weil auch Karten drinstecken, man auch Geld reinstecken kann, dass man halt dann diesen Lappen da noch am Ohr mit dabei hat. Also ich will es halt nicht rausnehmen. Beim iPhone 4 konnte man das noch relativ schnell rausziehen, weil es nur so ein Lederfläppchen war. Mhm. Hatte aber auch den Nachteil, dass es nicht mehr so gut gehalten hat irgendwann.
Und du musstest es rausnehmen zum Filmen.
Und man musste es vor allem zum Fotografieren rausnehmen. Beim iPhone 5 waren sie clever. Sie haben einmal ein Loch hinten für die Kamera gelassen, was jetzt sehr gut funktioniert. Und in das Leder eingenäht ist halt ein Plastikrahmen. Und dieser Plastikrahmen ist halt wirklich stabil und fest. Das heißt, man klippt das iPhone einfach nur so rein. Das trägt auch nicht wahnsinnig dick auf. Und dann liegt es halt da drin oder ist da drin fest. Es ist aber so fest, dass man es auch nicht ständig rein und raus machen will. Also wenn jemand jetzt sagt, ach, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, heute Abend mal diese Hülle verwenden, morgen früh nehme ich wieder irgendwas anderes, weiß ich nicht. Also kann man schon alles machen. Aber man weiß ja auch, dass das iPhone 5 ein bisschen empfindlich ist, was so Kratzer am Rahmen angeht und so. Und da würde ich jetzt, wenn jemand das stört, nicht so sehr empfehlen.
Ja, aber das ist, also ich kenne Leute, die kaufen sich Autos für 30.000, fahren da drei Beulen rein und regen sich auf, wenn das iPhone eine Hauchkante hat. Also
das stimmt,
locker bleiben. Aber tatsächlich, ich muss sagen, zu diesen Bookbooks generell, weil du hast ja jetzt hier eine ganze Kollektion, ich muss echt sagen, das sind die aller schönsten iPhone- und iPad-Hüllen. Und ich wünschte mir, ich könnte auch eins kaufen. Körperlich. Ja. Ich kann Hüllen nicht sehen. Ich bin ein Purist.
Ich grundsätzlich auch. Und es gibt für mich nur die Option, entweder ohne Hülle oder wirklich so eine.
Oder mit Bookbook. Ja.
Die, finde ich, hat halt Charme. Die hält auch diesen Apple-Design-Purismus aufrecht. Weil es irgendwie, gerade dieser Kontrast ist halt das, was ganz cool ist. So dieses alte, dieses buchmäßige.
Und es ist nicht zu dick trotzdem. Und, also genau, die große iPad, die ist schon relativ dick.
Die ist aber jetzt auch sehr dick, weil ich da noch was anderes drin habe, über das ich nachher noch kurz reden will. Die anderen sind schon okay.
Geheimnis.
Die fürs iPhone 5 ist übrigens auch ein bisschen dünner.
Aber gut, da ist ja auch eine Karte.
Als die fürs iPhone 4S war und sie hat ein Fach mehr. Vorher hatte man zwei Karten und ein durchsichtiges Kartenfach. Und jetzt hat man drei Kartenfächer und ein durchsichtiges Kartenfach. iPhone 5 Bookbook, wenn es interessiert, kann man auch bestellen auf der deutschen Apple-Seite. War vor einer Weile mal ausverkauft, müsste aber eigentlich wieder da sein, kostet 59 Euro. Die Hüllen sind nicht günstig. Die Geräte, die der eine oder andere sich vielleicht von unseren Hörern gekauft hat, also sprich iPhones, sind allerdings auch nicht günstig. Und ist mir noch nie passiert, seitdem ich das habe und in der Hülle drin habe, ist mir tatsächlich schon dreimal runtergefallen.
Echt?
Und einmal sogar von unterm Kinn hatte ich es mal eingeklemmt, weil ich irgendwie viel getragen habe. Und da ist mir es runtergerutscht, aber so mehr so in Zeitlupe. Also kennst du die Zeitlupenfälle irgendwie?
Das war Dinge also nicht so schlimm.
Und jetzt zweimal irgendwie, weiß ich nicht, so ein Stückchen irgendwie vom Tisch oder von der Couch irgendwie so abgerutscht und ist aber jedes Mal in dem geschlossenen Bookbook hingefallen und ist überhaupt nichts, alles super.
Ich glaube, das mit iPhones oder generell Smartphones runterfallen hat die Hüllenindustrie erfunden.
Wahrscheinlich.
Ich hatte noch nie eine Hülle und mein iPhone ist allerhöchstens, und ich übertreibe jetzt wirklich nicht, allerhöchstens einmal runtergefallen. Alle iPhones, die ich hatte, insgesamt einmal vielleicht.
Bei mir sind's, kann ich mich erinnern, zweimal ist mir mein iPhone hingefallen. Ohne Hülle. Mein allererstes, das erste iPhone.
Am Tag des
Kaufs. Mit der Alu-Rückseite noch.
Ja.
Das ist mir mal beim Auto aussteigen, hatte ich irgendwie in der Hemdtasche, habe mich kurz gebückt, weil ich irgendwas, und dann ist mir da, oder 80s. Irgendwo in der Jackentasche, irgendwo ist mir es auf jeden Fall runtergefallen. Und dann habe ich es noch so mit dem Fuß aufgefangen, also aber so ein bisschen zu viel gekickt. Dann heißt es, ich habe es mit dem Fuß so ein kleines Stück noch so weggekickt, aber es ist nicht voll aufgeschlagen. Das heißt also, ich habe ein bisschen Sturz abgefangen, aber dafür ein bisschen Velozität in eine andere Richtung dem mitgegeben.
Und dann ist es so, die Klippe runtergefallen.
Nee, so dass es einmal auf eine Ecke und einmal auf eine andere Ecke aufgeschrappt ist. Man hat es also im Alu und im Plastik ein bisschen gesehen, war aber nicht wild. Display war überhaupt nichts. Und mein iPhone 3GS habe ich ja irgendwann austauschen lassen nach 2 Jahren. Mhm. Und als ich mir das Neue geholt habe, direkt am Tag des Tauschs, lege ich es abends auf den Tisch auf mein Portemonnaie drauf und es rutscht einfach irgendwie ab und fällt runter. Ist nur eine minimale Macke hinten im Plastik, also ganz, ganz minimal. Ich konnte mal fast auch rauspolieren schon. Aber da ist mir es auch runtergefallen. Sonst ist mir noch nie mein Gerät also ohne Tasche runtergefallen, aber ich bin voll dabei. Sobald man eine Tasche drum macht, ist irgendwie fallen die runter.
Ja, und es sieht halt, also ich will Bookbooks nicht angreifen, aber das ist wie als würdest du ein Taxi fahren. Kaufst ein schönes rotes Auto und klebst gelbe Aufkleber drauf.
Ja, ich bin völlig dabei, was das angeht, mit jeder anderen Hülle und mit Schutzfolien. Aber
Schutzfolien, matte Schutzfolien.
Oh Hammer. Ja, matte Schutzfolien, die mindestens 2 Staubkörner unter Blasen eingeschlossen haben auf dem Display.
Großartig.
Ja.
Kann man noch irgendwie was Sinnvolles zu erzählen? Ja,
ich glaube schon. Ich muss mal gerade in die Themenliste.
Ich wollte das Thema jetzt nicht
unterbrechen. Nee, ist alles gut. Also ihr seht schon, ich habe mir ein bisschen was da geholt. Du hast eine kleine Info, und zwar, ich kann es einfach vorlesen, damit war es das schon. Man kann jetzt auch Apps von Mobilgeräten aus verschenken.
Äußerst elegant, finde ich. Über diesen Share-Button ist dann so ein kleines Präsent-Icon da und kann man draufklicken und dann die üblichen verdächtigen E-Mail-Adresse eingeben und dann kriegst du geschenkt.
Ihr wolltet mir Hundreds schenken?
Pff, einen Scheißdreck wollte ich.
Na. Gut, dann halt nicht. Dann reden wir über was Sinnvolles, nämlich Fantastical.
Ach, meine Lieblings-App.
Möchte ich sagen, Lieblings-App weiß ich jetzt nicht, ist es auf jeden Fall die erste vernünftige, gut gemachte Kalender-App, die nicht iCal original ist, also nicht
die Kalender-App von Apple. Ja, die ist halt nicht vernünftig.
Genau, die hat so ein bisschen so ihre Macken. Fantastical ist mein Nummer 1 Kalender und auch Haupt-App. Ich nutze den anderen nur noch für Einladungen, weil das geht leider nicht über den Fantastical, noch nicht. Auf dem iPhone?
Also davon abgesehen, hat es, also von diesen Einladungen annehmen, das geht nicht, glaube ich. Hat es noch zwei Nachteile, wobei der eine vielleicht damit in Verbindung hängt. Erstens, es kann keine Push-Notifications.
Ja.
Das ist schlecht. Und damit könnte ich aber auch noch leben. Ich bin nicht so ein, ich sitze sowieso einen ganzen Tag am Mac. Also,
was aber nichts macht übrigens, weil der ja mit iCal im Hintergrund arbeitet.
Ja, ja, genau.
Mit
iCal, also, dem genau, Kalender, genau. Also das ist kein Problem. Wie gesagt, du öffnest dann halt nur die normale Kalender-App über dein Notification Center oder über dein Homescreen. Also ist nicht mal schlimm. Bei mir ist die Kalender-App von Apple auf die letzte Seite jetzt gerutscht. Und da kommen wir eigentlich zum eigentlichen Negativpunkt, den ich tatsächlich, so albern er vielleicht klingt, als massiven Nachteil finde. Und es kann man nicht ändern im Moment, weil es Apple nicht zulässt, ist nämlich, ich habe auf meinem Homescreen keine Möglichkeit, das Datum zu sehen.
Ja.
Weil Apple da keine API bereitstellt oder auch, also man bräuchte, um es zu hacken, bräuchte man wahrscheinlich nicht mal eine API. Man könnte irgendwie ja ganz schlimm sagen, okay, ich habe, weiß ich nicht, wie viele Tage gibt's? 30? 31? Ich habe 31 Icons für die App.
Mhm.
Und weiß ich nicht, ich pushe das dann irgendwie oder was auch immer und ändere das App-Icon, aber das lässt Apple nicht zu. Und das ist echt ein massiver Nachteil, finde ich.
Ohne Scheiß. Ich bin da voll dabei, dass das für viele Leute ein großes Problem ist. Ich selbst, das ist aber jetzt nur so für mich persönlich, ich gucke nie ein Datum nach. Ich weiß einfach, welcher Tag ist.
Ja, okay, da bin ich verloren. Also, sorry.
Ich weiß, dass das der iCal gemacht hat. Ich sag als iCal auf dem iPhone, heißt ja nicht iCal.
Der heißt auch nicht auf dem Mac iCal. Der heißt...
Die heißen mittlerweile über Kalender, ja. Ich genau. weiß. Jedenfalls, früher hieß er mal iCal. Jedenfalls, der Kalender macht das ja, das Icon vom normalen Apple-Kalender, dass man ja. halt eben sieht, welches Datum es ist. Und ganz ehrlich, es hat lange gebraucht, lange, über... Ich glaube sogar, es hat mein erstes iPhone überlebt, bis ich festgestellt habe, dass sich die Zahl ändert darauf. Wirklich, ich benutze es schlichtweg nicht. Es ist mir nie aufgefallen. Ich gucke da drauf und dachte mir so, ja, schön steht eine Zahl. Ich hätte jetzt nicht sagen können, ob die Zahl jetzt irgendwas zu sagen hat oder ob das einfach nur symbolisiert, dass das halt der Kalender ist.
Was witzig ist, weil du ja sagst, dass du das Datum immer weißt. Dir müsste wenigstens aufgefallen sein, dass es jeden Tag mit der Zahl des eigentlichen Datums zusammenhängt.
Ich habe es gar nicht assoziiert damit. Ich habe mich gar nie gefragt, auch wenn das natürlich eine Kalender-App ist, dass die da das Datum da anzeigen könnte auf dem Icon. Vielleicht auch deswegen, weil halt keine andere App ändert.
Die Wetter-App macht's ja auch nicht, glaube ich.
Genau, die macht's auch nicht. Und die Uhr macht's halt auch nicht. Gut, bei der Uhr müsste irgendwie Live-Updates sein, aber die könnte ja auch prinzipiell wenigstens irgendwie so alle 5 Minuten oder so oder von mir aus einmal die Stunde irgendwie die Uhr dann... Nee, aber wie auch immer, jedenfalls ist mir das nie aufgefallen. Und von daher vermisse ich es bei Fantastic Hell halt so gerade gar nicht, weil ich es eh nie angucke.
Das ist halt auch so ein Feature, was ich von Fantastic Hell halt massiv nutze auf Mac. Ich habe von der Original-Datumsanzeige vom macOS benutze ich nur noch die Zeit und den Tag lasse ich mir über Fantastica anzeigen. Und deshalb war es das Erste, was ich brauchte, eigentlich auch auf dem iPhone. Aber ich kann damit leben.
Ja, ansonsten
von daher
eine Fantastica sehr, sehr schöne ist eine App. Super geile Kalender-App. Wir haben noch gar nicht so Funktionalität an sich gesagt, die ist aber auch recht schnell erklärt. Man hat bei Fantastical eigentlich nur zwei wesentliche Funktionen. Man hat oben so einen Anzeigebereich, wo die Tage aufgelistet sind. Das sieht dann so horizontal. Das sieht dann so ähnlich aus, so ein Tag, wie eben das Icon von dem Kalender auf iOS mit einem Datum dabei.
Ja.
Ist das Datum halt immer eingekreist von dem aktuellen Tag. Und man hat in diesen kleinen Icons sogar so kleine Balken, dass man so ungefähr erkennen kann, wie viele Termine man an dem Tag hat oder wie der Tag schon ausgebucht ist.
Was nämlich der Scheiß, die Kalender-App von Apple auf dem iPhone nicht kann.
Genau. Und man kann in diesem Bereich, kann man mit dem Finger nach unten ziehen. Dann wechselt oben diese Eintagesansicht, diese horizontale, in eine Monatsansicht. Das heißt, man sieht dort dann halt einfach mehrere Tage. Sieht auch dort kleine Punkte für gebuchte Termine an dem jeweiligen Tag. So, und das ist im Prinzip aber immer nur das obere Drittel von dem, oder sogar bei der Tagesansicht ein bisschen weniger, bei der Monatsansicht so ungefähr ein Drittel vom Screen. Der Rest ist mit einer einfach langen Liste, die man immer weiter scrollen kann unendlich, gefüllt von den eigentlichen Terminen. Das heißt also, wenn man oben sieht, man ist jetzt gerade irgendwie am, weiß ich nicht, 10. Januar, und dann sieht man unten dazu parallel, welche Termine habe ich am 10. Januar. Und wenn ich oben horizontal scrolle, nach links oder nach rechts, scrollt quasi diese Liste mit den Terminen eben nach oben oder nach unten, je nachdem, wo gerade der Tag auch in dieser Liste ist. Und das ist ein Konzept, da muss man sich einen kleinen Moment dran gewöhnen, wie das funktioniert.
Aber es macht total Sinn.
Aber es macht total Sinn, es funktioniert super, das ist wirklich endlos, ich springe da nicht in Wochen hin und her oder so irgendwas, sondern ich habe wirklich, ich kann super schnell einfach, auch wenn ich schnell wische, auch schneller vorankommen und so, ist alles absolut top.
Ja, finde ich auch.
Macht Spaß, die App.
Also,
super gemacht.
Ich und
sie hat noch einen Vorteil. Man kann, auf dem Mac unterstützt du das schon, Natural Language Processing.
Ja.
Und das kannst du auch auf dem iPhone machen und dafür sogar Siri benutzen, beziehungsweise die Diktierfunktion benutzen. Man kann also relativ leicht so Sachen wie Mittagessen mit Falk am 19. Januar um 12.30 Uhr eintragen und dann taucht am 19. Januar um 12.30 Uhr einfach nur Mittagessen mit Falk drin auf und der erkennt schon alles von sich alleine und muss nichts mehr machen. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht mein Ding. Ich gebe so keine Termine ein, aber weil ich da so ein Perfektionist bin, ich will genau wissen, wie ich was wo eintrage.
Naja, du siehst ja darunter, was er für welchen Eintrag nutzt. Von daher kannst du es auch anders machen. Also du kannst ein bisschen oben eintippen oder gar
nichts. Genau, und dann kannst du Details halt weiter eingeben. Genau. Trotzdem, diese Natural Language Geschichte ist nicht so mein Ding. Aber
sie funktioniert gut.
Sie funktioniert wirklich gut und sie hat einen riesen Vorteil, was viele andere Apps in dem Bereich auch machen sollten. Die ist nicht gebunden an die Sprache, die du auf deinem Telefon eingestellt hast. Ich habe jetzt den Sonderfall, ich habe viele Termine, die ich eintrage für Kollegen, da schreibe ich die Termine nicht auf Englisch. Mein iPhone steht aber auf Englisch. Mhm. So, wenn ich jetzt Termine eintrage, dann müsste die immer auf Englisch speichern, damit es funktioniert, wäre das total dämlich.
Ja.
Und hier kann ich aber auch einen Termin auf Deutsch eingeben, da erkennt es trotzdem einwandfrei.
Okay, habe ich noch nie ausprobiert.
Ist so.
Krass.
Das finde ich gut.
Und man muss halt sagen, ich bin jetzt, ich habe schon ein paar Termine, die man sich so als Privatperson setzt. Dafür funktioniert es so gut. Aber du bist ja der Typ, der, weiß ich nicht, extrem viele Kalender, also Termine verwaltet. Und selbst du musst sagen, geht locker flockig von der Hand.
Supergeil. Ja.
Ja.
Also ist echt klasse. Gut, soviel zu dem Thema Fantastica.
Eine sehr schöne App.
Ich habe noch für Fernsehfreunde eine kleine, mittelgroße, was auch immer, App fürs iPad, und zwar TV Digital HD. Die TV Digital ist ja so eine Standardzeitung für digitales Fernsehen, so die weit verbreitetste. Wenn einer irgendwie irgendein Kabel-Abo hat oder Sky im Abo oder Entertain, kriegt er im Normalfall irgendeine Fassung der TV Digital meistens dazu.
Was gibt's da noch Fassungen?
Ja, es gibt verschiedene. Es gibt eine Gesamtausgabe. Es gibt aber auch für Sky eine, für Entertain eine, für Kabel Deutschland eine. Und das ist so die weit verbreitetste Fernsehzeitung, die es da gibt. So,
okay.
Und die hatten die ganze Zeit auf dem iPad keine App, was ein bisschen eigenartig war.
Was aber auf dem iPhone schon?
Nee, gar keine.
Also,
ich glaube, es gibt seit einer Weile mal einen, die war aber irgendwie ein bisschen merkwürdig und die haben so ein mit Satu heißt das, ist so eine Live-TV-App, die wird von denen gemacht. Die gibt's schon ewig. Aber es gab nie
so,
die TV Digital wirklich als Zeitschrift auf dem iPad.
Okay.
Und so, und jetzt ist die seit einer Weile schon draußen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gerade jetzt erst war, aber ich habe jetzt mal wieder reingeguckt und ich hatte die ganze Zeit die TV Movie im Abo, habe ich auch immer noch, also auf dem iPad. Und habe mir gedacht, die TV Digital kannst du ja mal angucken, wie die so geworden ist. Und ich bin jetzt dabei, darauf zu wechseln, weil sie mir mittlerweile richtig gut gefällt. Die hat einfach coole Ansichten, man kann sich die Sender konfigurieren und hat wirklich alle Sender, die es so in irgendwelchen Sparten gibt. Die TV-Movie hat nicht so viele mit drin und es gibt so ein paar der Kanäle, die ich nutze, die halt über irgendein Pay-TV mit drin sind, die fehlen mir da und bei der TV-Digital gibt es die alle. Die App ist super gemacht und wer sogar noch dieses Satu installiert hat und guckt Öffentlich-Rechtliche ganz gern, der kann aus der Fernsehzeitungs-App die Sendung antippen und kann sagen, live ansehen und dann wechselt er in die Satu-App und zeigt die Sendung.
Ah, ja, cool.
Und das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Das wollte ich nur sagen. Angucken, ich weiß es gerade gar nicht auswendig, was es kostet. Also die ersten 30 Tage sind kostenlos von der von dem Abo dafür. Danach kostet die irgendwie so im Monat 2,50 oder so.
Also Abo mit...
Es ist ein Abo, es ist leider nicht Zeitschriften-Kiosk, was mich immer ein bisschen nervt.
Ist ja okay. Ich wollte mich gerade fragen, was es jetzt für ein Abo ist oder was es für eine App ist. Aber wenn es eine Zeitschriften-Kiosk-App wäre, ja, dann könntest du da ja nicht so diverse Dinge einstellen, weil es handelt sich ja da wirklich nur um fixe Zeitschriften. Weißt du, ich meine? Also,
was meinst du mit Dinge einstellen?
Naja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst...
Klar, ich kann in vielen Zeitschriften-Apps irgendwas konfigurieren.
Echt?
Ja. Also das gut, die meisten bieten jetzt nicht viel an, aber es gibt schon welche, wo du Sachen konfigurieren kannst. Also ja. Die Welt zum Beispiel ist halt die ich im Abo habe. Und bei der Welt kannst du Download to Go und so Sachen einstellen, dass er halt alles.
Ja, aber kannst du das Interface verändern? Also jetzt bei einer Fernseh-App würde ich mir jetzt wünschen, dass ich, weiß ich nicht, solche simplen Dinge wie, also jetzt ohne wirklich weit gedacht, einfach nur ich stelle ein, dass er mir nur Sender anzeigt, die ich überhaupt empfange. Genau, in der Reihenfolge, die ich möchte. Das geht
mit. Das habe ich bei TVDK eingestellt, das weiß ich nicht, ob es in den Zeitschriftenkiosk ginge. Meines Wissens das ist es so, halt, dass du so eine App problemlos in den Zeitschriftenkiosk reinbauen könntest. Die Frage ist nur, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn?
Ja, okay.
Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Einige bieten das nicht an. Es gibt einige Zeitschriften, das sind de facto Zeitschriften. Die haben auch nicht viel in ihrer App an Möglichkeiten, aber die sind trotzdem nicht in Zeitschriftenkiosk, sondern separat.
Ja, ja.
Das finde ich mittlerweile ein bisschen dämlich, weil ich habe schon ganz gerne im Zeitschriftenkiosk eigentlich meine Zeitung. Mhm. In dem Fall ist mir das jetzt wurscht, weil das ist so ein Ding, da gehe ich nicht zum Lesen rein, sondern das ist nämlich halt ein Nachschlage-Ding. Und das ist schon okay.
Okay.
Also TV Digital HD kann ich nur sagen, das Ding ist ganz ordentlich.
Okay.
Hat ein bisschen Werbung, ist beim Start, haben sie irgendwie so eine Animation, ein bisschen Video und so, das braucht kein Mensch.
Du zahlst und dann muss ich noch Werbung angucken?
Nee, nur auf der Start. Nee, nicht so schlimm, wie du jetzt denkst. Im normalen Fernsehprogramm gar nicht. Auf der Startseite haben sie rechts oben, glaube ich, so ein klein bisschen was mit Werbung. Und ein paar Sachen sind nicht so super geil gemacht auf dieser Startseite. Aber der Programmpart ist echt cool. Finde ich auch von der Bedienung her ganz geil. Hat ein paar Ansichten, die ich früher schon mochte. Also nicht nur diese klassische Spaltenansicht von Fernsehzeitungen, wo du so einen Sender neben dem anderen hast, sondern halt auch übereinander und dafür mit so Balken, wann was kommt. Das ist in Amerika in vielen Zeitschriften Standard und ich fand das schon immer geiler. Es gab vor 15 Jahren, 20 Jahren mal TV Guide, so eine Zeitschrift in Deutschland, die das gemacht hat. Ich glaube, ich war der Einzige, der die gekauft hat regelmäßig. Ich hatte die auch im Abo. Ich fand die super. Und die ist irgendwann eingestellt worden, weil die Leute das nicht wollten. Aber hier kann man das wieder machen und das finde ich ganz cool.
Okay.
So, und dann habe ich noch eine, bevor du drankommst, und zwar Kayak. Die habe ich schon ewig installiert.
Mit J oder mit Y?
K-A-Y-A-K. Ich benutze die ewig schon und wollte die jetzt mal erwähnen, weil ich das, glaube ich, bis jetzt noch nicht gemacht habe.
Ich kenne sie nicht, ne?
Das ist im Prinzip wie Swoodoo. Eine Suchmaschine für Hotels und Flugfliege und Mietwagen und sowas. Aber die ist deutlich cooler gemacht mit einer, finde ich, sehr netten Usability.
Okay.
Und das kann ich nur jedem empfehlen, die mal auszuprobieren. Ich finde es erheblich besser als die Swoodoo-Apps. In letzter Zeit habe ich es recht häufig verwendet, weil ich halt bestimmte Flüge gesucht habe, günstige, und einige Mal unterwegs war oder Sachen gebucht habe. Und dafür ist die halt echt top. Und ich hatte immer super geile Verbindungen gefunden. Man kann recht viel einstellen, aber auf eine simple Art. Also man kann nicht zu viel einstellen, aber die Sachen, die man braucht, kann man konfigurieren.
Okay.
Und das hat mir echt gut gefallen.
Ich muss sagen, solche Apps benutze ich überhaupt nicht.
Ja, ich schon.
Gut, ich fliege halt auch wenig und also, auch ausgesprochen ungern.
Das ist nur so ein Tipp, wer halt jetzt irgendwie reisen muss in nächster Zeit, kann sich Kayak mal angucken. Die ist echt cool.
Dazu fällt mir ein, was ich dann eher nutze, ist die Bahn. Und da ist alles Dreck.
Ja, die Bahn nutze
ich. Die haben sogar für das Ticket haben die eine extra App.
Ja, ich weiß, das ist bis heute noch die größte Katastrophe.
Die kann nicht mal Passbook.
Ja, das ist totaler Mist. Ah, Passbook kann jetzt übrigens hier in München das englische Kino. Das ist total
echt geil. Cool.
Du bestellst bei dem englischen Kino
über die Webseite?
Über die Website?
Ja.
Und die Mail, die du kriegst, da ist ein Link drin, download the Passbook.
Das ist cool.
Und dann kriegst du tatsächlich in Passbook eingetragen und da kriegst du sogar das Filmplakat nebendran und siehst halt deine
Filmsitze
und so weiter.
Wie immer kommst du dann dahin und die wollen das gar nicht sehen.
Problemlos. Du gehst hin, der zeigt dir den QR-Code an, du hältst deinen Reader. So effizient habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich habe nur unter den Reader das gehalten an der Kasse.
Na gut, beim Fliegen
ist es auch. Die vier Tickets laufen raus, drück bis die Hand fertig.
Beim Fliegen, also
Fliegen habe ich schon so oft Probleme gehabt. Bei Lufthansa war es meist okay,
aber
ich habe schon so oft Probleme gehabt, wo ich am Flughafen stand. Haben wir keine Geräte für. Werden sich druck in eine normale Bordcard. Ich denke so.
Mein erster Passbook-Einsatz, glaube, habe ich das schon erzählt? Irgendwann in einer anderen Folge? War in Berlin im Hotel.
ARS war das
dabei. Genau.
Ja.
Und ich stolz wie, Horst. Mein erster Passbook, komme so hin, denke mir so, hier, Schätzchen, guck mal mein Passbook. Und dann hat die einen Fuchs interessiert. Ja, ihre Nummer? Und ich so, Passbook geguckt, ja, so und so. Ja, ist klar, da oben. Hier ist der Schlüssel, tschüss. Und ich dachte so, ey, was denn jetzt? Willst du wenigstens noch die Animation sehen, wie ich das Ticket, wollte es auch nicht.
Ja, die, Passbook-Integration von HRS. Also das ist ja genau das, was du auch hattest. Und die habe ich jetzt auch für nächste Woche, wenn wir nach London fliegen. Ist total für die Füße. Da steht im Prinzip nur die Nummer drin, mit dem Ding selbst kannst du nichts anfangen. Und ich finde, es macht halt nur dann Sinn, wenn du es wirklich irgendwie scannen kannst und so weiter. Aber wir schwufen ab. Ich wollte es nur gerade erwähnen, dass Passbook jetzt auch mit dem Kino da geht. Und dabei funktioniert sogar das Location-Based Aufpoppen, nenne ich es jetzt mal.
Das habe ich ausgemacht.
Das klappt dort super.
Ja, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass diese Location, also logisch, muss ja, sonst geht's ja gar nicht, die ganze Zeit an ist und dass mein Akku danach gerade mal, weiß ich nicht.
Ja, Akku geht mittlerweile, ich habe so viele andere Sachen an, das ist nicht so das Thema, aber ich habe bei Lufthansa allerdings immer das Problem gehabt, dass das schon mir hier, wenn ich zu Hause losgefahren bin, angezeigt hat, jetzt kannst du hier dein Passbook verwenden und nicht erst am Flughafen. Also offensichtlich haben die Lokationsinformationen nicht ordentlich mitgespeichert. Bei dem Ding hier, bei dem Kino, zu Hause nix, ich komme da an, hier kannst du einchecken. Ja, also nicht einchecken, sondern kannst du rein. Fand ich gut.
Ja gut, vielleicht dachten die, wäre diese schnelle Transrapid-Leitung gebaut worden, wärst du von 10 Minuten
am Hauptbahnhof,
am quasi Hauptbahnhof eingestiegen, richtig. Verstehst du? Und dann Empfang ist ja nicht, also schicken sie dir vorsichtshalber schon am Hauptbahnhof dein Ticket.
Ja, Empfang ist ja schon, mit Telekom schon. Ja.
Ja, stimmt. Nächstes Thema?
The Magazine.
The Magazine.
Wäre dein
das Thema. Ist mein erstes Abo über den Zeitungskiosk. Kann ich nur empfehlen. Ist wirklich idiotensichere Bedienung, die App, also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Gibt im Moment, glaube ich, 7 oder 8 Issues. Wenn du abonnierst, kostet, glaube ich, $2 oder so. Oder ja, ich glaube $2, irgendwie so 1,60, 70 im Monat. Kommt 2-wöchentlich raus und es gibt so um die, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Artikel pro Ausgabe. Und das ist also die ersten sind ein bisschen. Die ersten Ausgaben sind ein wenig Technik dominiert, weil das Ding ist von Marco Arment, der diesen Instapaper Service macht. Von dem ist dieses Magazin.
Habe ich übrigens gekündigt.
Echt? Ich find die Artikel großartig.
Nee, nicht The Magazine.
Sondern?
Das habe ich zwar auch nicht abonniert, aber ich meinte, Instapaper habe ich die ganze Zeit so einen Premium-Account gehabt für $3 im Monat oder so.
Ach was, echt?
Aber Readability ist echt so um unendlich viele Längen besser, dass ich Instapaper einfach
nicht verwende. Ich glaube, hättest du seinen Podcast gehört, würdest du das nicht so sehen. Aber ich habe ja auch irgendwann aufgehört, das zu benutzen.
Wieso muss mir er so erzählen, dass sein Produkt toller ist, damit ich es behalte? Ich meine, ich sehe
ja, wie die Produkte sind. Hat tatsächlich ab und zu mal ein paar gute Punkte gehabt, aber ganz ehrlich, es sind alles so Features, auch die mich nicht interessieren.
Von der Bedienung her ist es auch lange nicht so schön wie in Readability ist einfach schön.
Es sieht schön aus, ja. Nein, aber dieses Magazin ist echt toll.
Ich habe einen großen
Nachteil. Englisch muss ich sagen. Ich will bloß schon ganz kurz zusammenfassen, damit die Leute zusammenhängend nicht verstehen, was es für ein Magazin ist. Aber es gibt mittlerweile auch Artikel über alles Mögliche. Und es ist eine schöne Anzahl von Artikeln pro also alle 2 Wochen. Die Länge der Artikel ist schön. Und ansonsten eine sehr, sehr schöne App. Ich freue mich früh auf die U-Bahn, um dort einen weiteren oder 2 Artikel zu lesen. Das sind sehr schöne Artikel.
Also es sind um die 5 Artikel. Die ersten 2 Ausgaben sind kostenlos vom 11. November und 11. Oktober und 25. Oktober. Jetzt kommt mein größter Nachteil. Mhm. Wenn man es nicht abonniert hat, kann man nicht sehen, was in einer Ausgabe für Artikel drin sind.
Das ist unmöglich. Das kann sein. Aber du hast ja 7 Tage? 7 Tage, ne? Testabo.
Ja, das kann sein. Also, weiß nicht, am Anfang kriegst du halt diese 2 kostenlos. Ja, du hast 7 Tage Testabo, aber irgendwie finde ich es dämlich.
Ich finde, das ist mein erstes Abo.
Also man zahlt übrigens auch nicht die 1,99 pro Ausgabe, sondern man zahlt die 1,99 pro Monat
und kriegt
dann halt eben alle 2 Wochen im Normalfall was.
Also 1,99 Dollar.
Zu den Artikeln kann ich ehrlich gesagt noch gar nichts sagen. Das, ja, die sind so bunt gemischt aus allen möglichen Bereichen.
Also ich habe jetzt Artikel gelesen, der eine schreibt über seine Erfahrung mit seiner Familie, während der Strom in den USA weg war, während, was war das, Sandy oder irgend sowas. Dann gibt's wieder irgendwie Artikel über irgendwelche Techniksachen. Das ist natürlich ein bisschen Apple dominiert, aber nicht wirklich, aber sie werden halt immer als Beispiel hergezogen, klar. Es ist, glaube ich, irgendeine Frau hat irgendwie über die Probleme und generell über den die Art und Weise geschrieben, wie sie mit ihrer Frau ein Kind adoptiert hat und durch welche Probleme man geht. Also es ist nicht nur, was man erwarten könnte, hier diese typischen Syracuse und Armand und wie sie nicht alle heißen, Leute, die dort schreiben, sondern eben alle möglichen. Du kannst da auch auf der Webseite von ihm kannst du dich bewerben mit einem Artikel, dann nimmt er dich auch mit rein.
Ja, ich gebe zu, ich sehe es ein bisschen kritisch, ich bin nicht so mega überzeugt davon, weil die Artikel halt, also ja, das ist für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant, aber die sehen echt sehr wild thematisch auseinander. Ja, also wenn man jetzt nicht so drauf steht, dass man gar keine Kontrolle darüber hat, was man so da bekommt, oder besser gesagt, wenn man erwartet von einem Magazin, dass man Artikel kriegt, die thematisch irgendwie was miteinander zu tun haben, also nah beieinander sind zumindest so Politik oder Gesellschaft oder Technik, dann ist man hier falsch.
Das stimmt.
Das stimmt.
Aber gerade das finde ich interessant, weil es sind tatsächlich, wie gesagt, die Anzahl der Artikel pro Ausgabe sind angenehm. Wie gesagt, 3, 4, 5. Und dann finde ich es halt sehr willkommen, dass sie das Potenzial haben, doch sehr unterschiedlich zu sein. Also, weißt du, also, wenn das 30 Artikel pro Ausgabe wären, die so unterschiedlich wären, das fände ich dann kritischer, weil dann müsstest du mehr aussieben. Aber so sind sie so kurz und es sind so wenige. Und man liest auch mal über ein anderes Thema, ja, dass es angenehm ist, finde ich. Aber kann ich nachvollziehen.
Kann
aber
mal gucken, was aus dieser App wird. So mega also, teuer ist nicht. Ich finde, sie müssen an der App wirklich nur noch verbessern, dass man sehen kann, was in so einer, also welche, wie der Titel der Artikel ist, der in den Ausgaben
okay, das wusste ich nicht.
Wenn man das Abo
nicht
hat, das finde ich echt ein bisschen blöd.
Ansonsten, wie gesagt, mein erstes Abonnement im Bookstore, iBookstore? Nee, Quatsch. Zeitungskiosk. Und ich freue mich.
Ich habe auch eine neue
Zeitschrift
im Abo. Ja, my hero is klar.
Ja.
Ich habe auch eine andere Zeitschrift mal wieder im Abo. Ich habe ziemlich viele mittlerweile schon, gerade so im Spielebereich. Die GamePro, also die Konsolenschwester der GameStar, ist mittlerweile mit einer ähnlich guten Qualität im Zeitungskiosk verfügbar.
Ja.
Und die habe ich auch abonniert. Ich werde die GameStar auch kündigen, so habe ich glaube ich schon gekündigt, weil tatsächlich ich auf dem PC nichts mehr mache. Und jetzt, wo es die GamePro gibt, wo die Spiele, die mich interessieren, eher drin sind noch, habe ich mir die geholt und die ist super. Voll Retina-fähig auf dem iPad.
Ach, ist das gleiche Adobe-Ding da im Hintergrund,
das ist genau oder? Auch wieder diese Adobe-Suite, die sie da verwenden, Publishing-Suite, oder wie die heißt. Und das Ding ist super. Mittlerweile verwenden tatsächlich auch fast alle, die eine ordentliche App anbieten, genau diese Software. Und da muss ich Adobe mal loben, die ist echt ganz gut geworden.
Und ich glaube, deshalb finde ich diese The Magazine so toll, weil es ist tatsächlich derzeit zumindest nur Text.
Ja.
Und wenn ich mich gerade so reinfühle in so eine alte Papierzeitung à la GamePro oder die quasi digitale Version, tatsächlich, die ist gut gemacht, aber es ist am Ende nichts anderes als eine digitalisierte Version. Sie haben nichts anderes gemacht. Vielleicht ist mal ein Video mehr drin oder sonst was, aber
das stimmt nicht.
Irgendwie könnte ich, echt nicht?
Das stimmt überhaupt
nicht. Auf jeden Fall also könnte ich mich
bei
so
den
geistig...
Magazinen.
Okay, aber auf
es
jeden Fall.
Es gibt so viele, die nur PDFs sind, wo quasi nichts anders ist.
Ja, okay. Nee, so meine ich
Video
nicht.
Oder so ist.
Es ist schon angepasst und so perfekt, aber sie versuchen jetzt nicht irgendwie nichts grundlegend anderes. Sie nutzen halt ein paar Möglichkeiten, die das Medium jetzt bietet, dadurch, dass man Videos abspielen kann und, weiß ich nicht, Slideshows und Galerien, sonst was, alles toll. Aber sie versuchen jetzt nichts irgendwie Grundlegendes zu ändern an der Art und Weise, wie man diese Zeitschrift liest oder wie man sie erfährt. Da ist wiederum das hier The Magazine, finde ich ganz cool, weil A, sind die Ausgaben extrem klein, also MB-technisch, also wie sagt man, nicht wahr? Das heißt, wenn du früh aufstehst und kam über Nacht so ein Ding raus, klar, der Zeitungskiosk ermöglicht dir, dass das Ding gleich da ist, du kannst morgens loslegen. Und es ist halt nur Text. Das Ding lädt extrem schnell, auch die Artikel laden schnell und kannst halt einfach nur Text lesen. Und da weiß ich nicht, irgendwie könnte ich
mich
so... Das
hat für mich aber überhaupt nichts mit Kreativität zu tun, das ist einfach dein
so lese ich gerne, ja genau.
Ja, aber ich halt zum Beispiel nicht.
Deshalb meine ich, deshalb mag ich diese The Magazine lieber, weil irgendwie, ich könnte mich gerade nicht so richtig reinfühlen, ich setze mich irgendwie mit meinem iPad hin und lese GamePro oder so, ich weiß nicht, irgendwie...
Also für mich funktioniert's.
Nee,
The Magazine hat für mich nicht so einen richtigen Mehrwert über Readability zum Beispiel, weil Readability unter anderem auch Top Reads oder sowas anbietet.
Ja, ja, ja.
Die sind auch nur Text, sehen also quasi genauso aus wie diese Magazine-App und sie sind oftmals auch durchaus da nah dran, also gefühlt zumindest. Es gibt ja oftmals ähnliche Themen oder sowas. Gut, jetzt in dem The Magazine sind schon eher ausgewählte Leitartikel. Ich weiß nicht, ob vielleicht erscheinen die auch nur da, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber was ich jedem empfehlen kann, der Readability zum Beispiel installiert hat auf seinem iPad, guckt euch da mal die Top Reads an. Wenn ihr da drauf geht, findet ihr so das meist geteilte oder meist gelesene, meist gespeicherte sozusagen auf
Readability Kategorien
im Internet. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist auch durchaus sinnvoll.
Okay.
Und wenn du keine Kategorien hast, dann hast du im Prinzip genau die Erfahrung, die du mit The Magazine hast. Dann findest du nämlich so die Top-Artikel aus allen möglichen Bereichen, die du halt mal lesen kannst.
Und wir haben da letztens so ein, also gestern und vorgestern so einen Service gefunden.
Longform heißt das Ding. Das arbeitet irgendwie mit Readability zusammen. Ich würde mal behaupten, dass da wahrscheinlich die gleichen Investoren irgendwie drin stecken. Longform ist eigentlich ein Service, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Leitartikel von verschiedenen Publishern. Da kann sowas wie die New York Times dabei sein oder auch die GQ oder also Zeitschriften und Zeitungen, die eben ähnlich wie Readability oder eben The Magazine in so einer langen Textform aufzubereiten oder darzustellen. Und ich habe den Mehrwert der App nicht so richtig erkannt, weil Readability auch einen Unterpunkt hat, Longform Picks, so ähnlich wie diese Top Reads. Mhm. Und dann klickst du einfach drauf und dann findest du auch die Artikel aus Longform. Und Longform kostet aber selber 89 Cent. Also ich weiß nicht, warum die irgendwie, ich habe sie zwar gekauft, weil ich das vorher nicht wusste, dass es in Readability auch drin ist, aber ja, so ist halt. Kann man sich auch mal angucken, also wer gerne so Leitartikel liest, recht lange, das von den großen Publishern, die so, oder großen Magazinen und Zeitungen, die es auf der Welt gibt, der kann das über Longform machen.
Gibt's einiges zu lesen, muss ich sagen.
Das ist, ich finde das sehr gut. Lesen, ja. Jetzt haben wir noch 4 Themen.
Ja, ich glaube, mein Windows-Run müssen wir aufs nächste Mal verschieben.
Können wir machen.
Hat auch den Vorteil, dass ich da bis dahin die Hälfte vergessen habe, dann wäre ich nicht ganz so böse angegangen von anderen Menschen.
Lass uns so viel sagen, Windows 8 ist nicht so...
Ich habe meinem quasi Schwiegervater über Weihnachten Windows 8, geschenkt.
Ja, sag doch vielleicht, also deine Idee war ja, es möglichst einfach für uns zu machen.
Ja.
Was wolltest du, einem Internet, Mail
und Fotos? Ich hatte halt die Fotos, Idee, ne? dieses, wie heißt denn das eigentlich, Metro hieß es mal?
Modern UI.
Modern UI hatte ich halt so im Kopf, das könnte schick aussehen mit einem tollen, stilvollen, dunklen Hintergrundbild und drauf nur 3 Icons. Internet, Mail und Foto. Und das Kartenhaus ist dann halt zusammengebrochen, als ich dann das alles einrichten durfte.
Da kann man erst
nächstes Mal drüber. Da muss man dann das nächste Mal.
Ja. Witzigerweise sind du, also ich habe damit gar nicht so viel zu tun, aber du bist nicht der Einzige, der genau exakt die gleichen Probleme dabei hatte.
Ja, das haben wir ja letztens mit besagter Person bei einem Bierchen besprochen.
Hätten wir eigentlich mal super, als wenn wir wieder was zu verlosen hätten, hätten wir ja
Windows 8 verlosen
können. Nein, fragen können, was braucht man, um in Windows 8 einen Mail-Account einzurichten? Ja? Könnt ihr ja mal beantworten, die Frage.
Erstmal eine E-Mail-Adresse.
Dafür. Ja. Genau, so, jetzt, aber der Rand muss sein.
Ja.
Es gibt ja noch andere mobile Betriebssysteme, man glaubt es nicht, außer iOS.
Ja.
Und es gibt Leute, die verwenden auch diese anderen Betriebssysteme. Und die halten auch viel davon.
Okay, komisch.
Und die Leute, die mögen auch Dateisysteme.
Oh Gott, ich weiß, was kommt.
Ja. Was braucht man, wenn man Dateisysteme mag?
Nein, was brauchte man 1995 dafür?
Was brauchte man in den 80ern dafür? Richtig, Norton Commander. Ja, was kam später irgendwann für Leute, die den Norton Commander total geil fanden und immer noch nicht verstanden haben, dass das eigentlich kein Mensch mehr braucht? Total Commander.
Total Commander.
So.
Was ist vor ein paar Wochen rausgekommen?
Ein Kleinod, was heutzutage echt keiner mehr braucht. Wie sollte man sagen, ein Anachronismus in der Android-Welt?
Total Commander für Android.
Richtig.
Hammer. Und ich bin eigentlich nur durch eine Sache aufmerksam geworden, weil jemand unter meinen Facebook-Freunden gepostet hat, dass nimm das iOS Yuppie und dann den Link von Total Commander. Und ich musste mir es verkneifen. Ich habe Blut geschwitzt beim mich zwingen, nichts zu schreiben. Mir
fällt immer noch nicht ein, was man dazu sinnvoll...
Vieles, aber man muss ja immer den perfekten Satz schreiben, dass man so wenig Nährboten für Anti-Argumente liefert wie möglich. Wir haben es uns ja angeguckt, da eben in diesem Google-Dings, wie heißt das Ding? Play Store?
Ja.
Play? Google Play? Da im Browser. Sieht halt aus wie damals.
Also, nicht auf einem kleinen Display.
Ist
also,
schon
die hässlichste App, die ich jemals gesehen habe?
Kommt dem nahe, aber das Witzige ist ja, also vielleicht braucht man das, aber ich meine, was?
Nee.
Verstehst nicht, was ich, wirklich, was ich mit so einem Dateisystem von einem Desktop auf einem scheiß Telefon
will. Es hat mich an Windows CE erinnert, als ich damals meine ersten Organizer hatte und habe wirklich dann mit irgendwie einem Windows Explorer auf dem CE-Device darum gemacht. Das ist furchtbar gewesen.
Ja, ich will nicht mal auf dem Desktop ein Dateisystem haben mehr.
Ich finde es halt nur so unfassbar hässlich.
Das ist unglaublich. So, hätten wir jetzt auch noch. Genau. Oh, habe ich heute gelesen. Firefox bringt jetzt auch ihr eigenes, also Mozilla bringt mit Firefox OS, heißt es, ihr eigenes Mobiltelefon-Betriebssystem raus.
Vor einigen Monaten, was habe ich mal was drüber gelesen gehabt, dass sie das vorhatten.
Echt? Ich habe heute zum ersten Mal davon gelesen.
Ich meine, ich hätte da was schon mal gehört.
Und vor ein paar Wochen oder jetzt vor einer Woche kam jetzt auch diese News von Ubuntu.
Ja.
Mobiltelefon. Ja. Wo wir gerade dabei waren.
Noch zwei Sachen, und zwar im Hardware-Bereich.
Ui.
Das erste, ich habe ja vorhin erwähnt, dass mein BookBook fürs iPad 4 ein bisschen dicker ist aktuell. Ja. Das liegt daran, dass ich mir fürs iPad noch das Logitech Ultra Thin Keyboard Cover gekauft habe.
Echt? Das wollte ich mir ansehen.
Das kennst du noch gar nicht?
Nee, der Wander.
Das Ding ist großartig. Und zwar hat es super geile Reviews momentan bekommen.
Ach du liebe Zeit.
Das ist ein, im Prinzip von der Idee her wie Smart Cover fürs iPad. Nur ist es halt eine Tastatur. Und zwar ist es einfach relativ dünn. Das Ding ist irgendwie also weniger als einen halben Zentimeter.
Magnetisiert sich das dran?
Würde ich sagen.
Also hier meine ich?
Das magnetisiert sich hier in so einer Führungsschiene. Das heißt, man kann das iPad reinstellen und hat halt eigentlich eine vollwertige Tastatur. Die Tasten sind minimal kleiner als auf einer normalen Tastatur. Aber
normal musst du sagen.
Es ist super. Ich habe es jetzt gerade ausgestellt. Also
ja, nee, ich will ja sowieso nichts auf deinem.
Also ich muss sagen, das ist echt großartig. Es ist mega stabil.
Es fühlt sich da drin wertig an.
Man kann es hochkant reinstellen, man kann es quer reinstellen in diese.
Oh, das ist echt Magnet.
Rille sozusagen. Cool. Und der Akku hält ewig, soll angeblich so ein halbes Jahr halten, wenn es geladen ist ungefähr.
Echt?
Wohl, wenn man es regelmäßig ausmacht, wenn man es auf Standby hat, immerhin auch noch irgendwie 2 Monate oder sowas. Das iPad zieht halt ein klein bisschen mehr Strom, weil halt Bluetooth an sein muss dafür, dass es funktioniert. Aber es ist wirklich ein geiler Ersatz halt eben für, wenn du kein Notebook dabei haben willst. Und mit dem iPad 4, er hat auch noch mega Power, da kannst du auch durchaus mal irgendwie Dokumente schreiben. Und das ist echt, echt cool.
Also jetzt mal ehrlich, wenn du es im Breitformat reinschnackst, es hält echt super.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin mega begeistert davon.
Ist noch Magnet in der Kante drin? Und irgendwas schnackt hier, ich weiß es
nicht. Dass es sehr so stabil hält, hätte ich vorher nicht gedacht. Also kannst du wirklich bequem auf den Tisch stellen. Du hast halt Sondertasten auf der Tastatur, die extra speziell fürs iPad sind. Also Home-Button,
so eine Home-Taste, cool.
Und du kannst locken, du kannst markieren auf dem iPad spezielle Sachen. Du kannst diese Spotlight aufrufen auf dem iPad. Also du kannst wirklich eine ganze
Tastatur
Menge Zeug machen.
Tastatur ein- und ausblenden?
Tastatur
oder was ist
kannst du ein- und ausblenden. Du kannst die Länder-Dings umschalten. Was halt ein bisschen ungewohnt ist, ich wechsle halt viel zwischen der englischen und der deutschen Tastaturdarstellung auf dem iPad. Und das ist halt dann nur mal feste Tasten, die wechseln halt nicht mit. Und das ist ein bisschen blöd, man muss sich halt da etwas umgewöhnen. Ne?
Aber ganz ehrlich, jetzt wo ich weiß, dass Windows 8 nichts für meinen Vater oder mein quasi Schwiegervater ist, mit dem Ding und einem iPad 64 GB, damit könnte ich eigentlich meinen Vater von seinem PC entlocken.
Das ist aus meiner Sicht super geil. Das ist für die meisten Leute ein perfekter Ersatz. Und was halt echt cool ist, ich habe ja anfangs Smartcover gesagt, das Ding hat halt auch die Funktion vom Smartcover. Dadurch, dass der Magnet eingebaut ist, ich kann das neben ans iPad dran schnacken. Das schließt dann komplett ab. Das ist halt auch Alu, also es sieht von beiden Seiten dann halt nach Aluminium aus, das iPad. Und wenn ich es aufmache, geht das iPad halt an. Und
stimmt, hat auch diese Magneten drin.
Genau, es hat diesen Magnet mit drin.
Das Einzige, was es nicht hat, ist wenn du es zuklappst, also es ist schwer genug, dass es zu bleibt, aber es ist nicht fest zu. Weißt du, ich meine? Also es vorne schnackt es nicht mit dem Magneten.
Das ist aber
zu.
Bei dem, das hängt halt daran, dass
das
es
kein
so schwerer
großes Ding,
einfach
aber.
Ist. Der Magnet müsste ja sonst recht viel halten, da ist ja auch kein so super starker Magnet drin. Ja. Aber wie gesagt, man kann es an der Seite, so ähnlich wie das normale Smart Cover auch ist, an dieser magnetischen Bar an der Seite schnackt es zu. Und ich finde es super. Und es passt halt mit dem Ding, auch wenn es ein bisschen dicker aufträgt, noch in das BookBook rein. Und das finde ich halt großartig.
Das gefällt mir.
Weil das BookBook ist ja immer noch das, was ich vom iPad 1 habe und das passt bis jetzt immer noch an und frei. Ich kann es jedem empfehlen, das Teil kostet im Originalpreis 99 Euro, das ist nicht ganz günstig. Puh. Es ist mit Abstand wirklich die beste Tastatur, die man momentan kriegen kann fürs iPad. Ja. Bei Amazon ist es für 89 im Angebot gewesen, haben sie eigentlich meistens für den Preis. Ich kann nur sagen, wer eine Tastatur sucht für sein iPad und nicht unbedingt ein Notebook nutzen will, dem kann ich die wirklich ans Herz legen. Ist großartig.
Auch aber es hat keine Dock-Funktion, ne? Also du kannst jetzt nicht, bloß halt für die Leute, die das vielleicht dann doch mehr interessiert als mich persönlich, du kannst zwar ein Ladegerät an das Ding dran machen, genau, aber das hat da ein USB-Kabel physisch,
mitgeliefert, ja.
Genau, aber es lädt dann halt wirklich nur diese Tastatur und es hat ja keine genau. physische Connection
Nein.
zum iPad.
Connection deshalb, ist über Bluetooth.
Genau. Ja. Nee, ich will es bloß erwähnen, dass man kann es quasi nicht stationär laden.
Genau.
Das iPad zumindest. Also kann man schon, aber dann nicht über die Tastatur.
Genau, also hat das iPad hat ganz normal, hat ja eh einen Lightning-Anschluss und die Tastatur halt separat. Genau, so, das war das eine. Und das letzte Thema, und da freue ich mich echt wie Bolle drauf. Ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass ich bei Kickstarter die Pebble gebackt habe, meine Smartwatch, die bald kommt. Und jetzt am 23. Januar geht's los, dass die ersten Pebbles ausgeliefert werden. Sie sind nämlich tatsächlich fertig. Und ich freue mich echt tierisch. Ich hoffe, ich krieg so Richtung Anfang Februar, spätestens Mitte Februar auch meine. Und dann werde ich hier durchaus mal ausführlich in einer Podcast-Folge darüber berichten. Die haben jetzt gestern auf der CES das in einem Livestream vorgestellt, was sie mittlerweile alles kann. Und das ist schon sehr cool. Also muss ich echt sagen, ein paar Funktionen haben sie jetzt noch zurückgestellt, haben dafür aber mehr Hardware eingebaut. Sowas wie ein Accelerometer haben sie eingebaut. Ach so, sie haben für Kompass-Vorbereitung drin und haben einige Features, die sie SDK-seitig für Entwickler auch später planen, jetzt aber noch nicht im Angebot, die sie aber jetzt nach und nach nachschieben werden. Und das war total cool. Okay. Also die Hardware ist fertig, deswegen shippen sie das Ding auch. Die Software ist auch super funktionsfähig, jetzt schon mit Notifications für SMS, für iMessages, für E-Mails, wenn einer anruft. Sein iPod steuern. Nee, annehmen kannst du nicht.
Macht ja auch keinen Sinn. Du musst ja das Telefon rausnehmen. Aber ich bin mal gespannt, wie das mit mehreren Devices umgeht.
Werden wir sehen, keine Ahnung. Was ich cool finde, ist gerade iPod. Ich habe halt Winter oder so. Ich habe mein iPhone in der Tasche und möchte halt jetzt nicht rausholen, wenn ich Musik irgendwie wechseln will. Dann mache ich es normal über die Kabelfernbedienung halt irgendwie oben dran. So, und dann sehe ich aber jetzt nicht, was da alles, also sehe ich den Track nicht und so weiter. Und auf der Uhr kriegst du halt dann tatsächlich, kannst du einfach Pause, Play, Pause und kannst vor und zurück und siehst halt auch, welcher Track da gerade gespielt wird, Interpret und alles. Total geil.
Ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Aber es hat einen guten Preis, ne?
Wenn man sie jetzt bestellen würde, 150 Dollar. Was Shipping ist nochmal, weiß ich nicht. Ich habe sie halt als Backer für 140 gekriegt mit der Color-Option dabei. Es konntest auch, wenn du nur die schwarze wolltest, kostet sie, glaube ich, 125 Dollar oder sowas. Okay. Mittlerweile kostet es aber pauschal 150. Genau. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich total drauf. Soll eine Woche ungefähr Batterielaufzeit haben, die Uhr. Kannst du dann laden über so ein Magnetinduktionsdings. Und das zieht beim iPhone wohl am Tag so 5-10% Akku.
Hat das Ding USB-Anschluss? ich liebe USB-Anschlüsse.
Ja, man kann aber eine Compact Flashcard reinstecken.
Ja, damit man das kleine Ding dann auf, weiß ich nicht.
Ja, ganz so winzig ist nicht. Sie ist
120 Gigabyte erweitern
kann. Ich glaube, in der nächsten Iteration könnte sie dann noch ein bisschen kleiner werden. Das wäre ganz, ganz gut, glaube ich, weil der Rahmen, so wie ich das sehe, trägt schon ein bisschen auf. Aber ich finde sie ganz elegant und ich finde einfach die Idee cool. Das ist ein E-Paper-Display, das verbraucht an sich keinen Strom. Sie hat geile Ziffernblätter, die du dir runterladen kannst. Wird über eine App alles gesteuert auf dem iPhone. Darüber kannst du den ganzen Kram da installieren. Over the air wird direkt rüber gepusht. Super geil.
Ich bin mal gespannt, wie das Band wird. Oft wird bei sowas immer das Band vergessen. Das ist so ein ganz billiges Plastikband.
Völlig dran. Wurscht allerdings. Die Frage kam nämlich auch schon. Nee. Das Band ist ein Standardband. Die haben die Standardgröße genommen. Das heißt, man könnte theoretisch jedes andere Uhrenarmband dran machen.
Ah, ja, okay.
Aber sie haben beim Band Wert draufgelegt, dass es dazu passt. Meiner Meinung nach ist es gut.
Jede Wette, wenn das Ding erfolgreich wird, und so klang das bei Kickstarter, ja, jede Wette, das wird wieder so eine Goldgräberstimmung mit diesen Armbändern.
Wahrscheinlich, ja.
Wie Hüllen bei der Erfindung des iPhones.
Ja, wahrscheinlich. Ja, Hüllen gab es vorher auch schon.
Oder? Ja, aber die hat keiner gekauft.
Ich glaube persönlich eher, weil die so einige Sachen anbieten, so pushen von der App per Bluetooth auf
so, das pushen, Device. Ich dachte, die Schuhe.
Die so, nee, die meiner Meinung nach sonst nichts kann, also die keine andere App so in der Form irgendwie unterstützt und Hardware unterstützt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die mit Apple ziemlich intensiv zusammenarbeiten und ich könnte mir fast vorstellen, dass wenn das geil ist, dass Apple die einfach kauft.
Vielleicht ist es schon von eine der Sachen, die Apple schon lange für 2013 drin hat.
Ich habe so irgendwie das Gefühl,
also im Plan
die lassen die jetzt machen, stellen fest, dass es mega geil ist, machen das Ding halt dann exklusiv fürs iPhone. Ja, dann ist gut. Weil jetzt klappt es auch mit Android. Windows nicht übrigens. Aber gucken wir mal. Ich freue mich jedenfalls drauf.
Ja, ich bin mal gespannt.
Und zum Abschluss noch ein kleines Anekdötchen, wer das nicht mitbekommen hat. Letzte Woche, glaube ich, ist oder vor Weihnachten, ist bei Microsoft in so einem Forschungszentrum im Hochsicherheitsbereich eingebrochen worden. Und von ein paar Typen, also irgendwie wie viele das waren.
Verbrecher.
Studenten waren es, glaube ich. Und da liegt eine Menge Zeug
in das Office.
Das ist ein Forschungslabor von der Microsoft-Dings gewesen, Gebäude gewesen. Und war eigentlich recht gut gesichert. Also keine Ahnung, Details kenne ich keine, wie sie da reingekommen sind. Viel witziger dabei ist, dass in diesem ganzen Gebäude natürlich massenweise Microsoft Surface-Tablets rumlagen und diverse andere durchaus stehlenswerte Dinge. Was haben sie geklaut? 4 iPad-Testgeräte. 2 iPad 2s, ein iPad 3 und ein iPad 4.
Ja, das ist ja gelohnt.
Das war auch das Einzige, was sie geklaut haben. Wert $3,000 ungefähr. Das war's. Ja, haben sie nicht geklaut. Und kein einziges Microsoft-Gerät. Jetzt ist das
wahrscheinlich natürlich schon konnten sie die nicht tragen, weil die USB-Anschlüsse haben.
Ich würde ja sagen, Apple hat sie einfach bestochen. Oder Apple hat diesen Klau-Gag
meinst du?
Subventioniert. Das ist eine PR-Aktion irgendwie von Apple. Ich fände es die großartigste PR-Aktion überhaupt.
Eure nicht
Produkte
sonderlich
nimmt neben nicht mal jemand geklaut.
Ist nicht sonderlich legal, noch subtil.
Ja.
Aber alle mal eine schöne Geschichte.
Ja, muss ja. Das zum Abschluss.
Wir haben es auch geschafft, auf pünktlich 2 Stunden und 20 Minuten zu kommen.
Ja.
Es könnte einer der längsten Podcasts von uns werden.
Oh, wir haben schon längere gehabt.
Echt?
Ja.
Gott, wie du das immer im Kopf hast. Ich sage mal irgendwas.
Ja. Jedenfalls hat Spaß gemacht, uns zumindest.
Durchaus.
Wir hoffen euch beim Hören auch. Und ansonsten verbleiben wir erstmal mit einem schönen Abend. Nachträglich, falls wir es am Anfang nicht gesagt hatten, auch nochmal ein frohes neues Jahr.
Ach, das ist doch schon lange vorbei.
Ja, das ist mir völlig wurscht. Frohes neues Jahr. Die Welt ist nicht untergegangen, deswegen kann man das ruhig zweimal sagen. Und
stimmt, ja.
Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle mit eurem Lieblingspodcast.
Adieu.
Macht's gut. Ciao.
Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.